Es ist der 25. Juni 2025, 9.29 Uhr und wir sind gerade nach Singapur eingereist, gerade über die Grenze, und das war schon echt eine abgefahrene, echt spezielle Grenze, echt ein bisschen crazy, also wirklich, ja, sowas haben wir bisher auf unserer Reise noch nicht erlebt. Zum einen absolut riesig. Also ich meine, die Grenzen auf der arabischen Halbinsel waren ja teilweise schon, also diese Grenzabfertigungsinstitutionen da waren ja schon teilweise echt überdimensioniert, aber das ist halt nochmal eine ganz andere Hausnummer gewesen. Wahnsinnig viele Spuren und dann auch total verwurstelt die Zugänge dorthin. Also wir mussten, als wir da hingefahren sind, auf der malaysischen Seite noch erstmal quasi über so eine Brücke quer über alle anderen Spuren wurden wir so drüber geführt.
Du hast gerade gesagt, auf der arabischen Halbinsel waren die schon überdimensioniert. Hier war es nicht überdimensioniert. Hier war es einfach riesig, aber es war auch genauso viel Verkehr, sodass es gut gepasst hat. Also es gab einige Spuren für LKW, für Autos natürlich und auch sehr, sehr, sehr viele, also weiß ich nicht, Dutzende Spuren für Motorradfahrer, wo man dann einreisen konnte an einem kleinen Schalter, gerade ein Meter dicker Weg, der an jedem Schalter vorbeigeführt ist. Und dann haben sich alle Spuren vereint zu zwei Motorradspuren im Grunde, die dann rausgefahren sind aus der Grenzstation und auf die Brücke, die nach Singapur geführt hat.
Und es gab halt wahrscheinlich wirklich 40 oder so von diesen Motorradschaltern, ne? Das war, glaube ich, vier Spuren quasi, wo man reingefahren ist. Und hat sich immer noch verzweigt quasi in die Länge, also längs auf 10 Schalter oder so. Alles mit einer kleinen Schranke und so. Und dann wurde man da durchgeführt wie so durch ein Labyrinth. Und hatte dann eben seine kleine, also wir sind dann halt auf dem Fahrrad die Motorradspuren gefahren, genau, und hatte dann seinen kleinen Abfertigungsbereich, Stempel, schnell im Pass bekommen, war ja überhaupt kein Ding auf der malaysischen Seite. Und dann die Motorradspur über die Brücke nach Singapur, wie du es gerade gesagt hast, da war halt auch wahnsinnig viel los. Ich meine, wir waren wahrscheinlich auch ein bisschen in der Rush-Hour halt, weil wir halt gleich morgens rübergefahren sind. Aber da ist wirklich ein Motorrad nach dem anderen ist da an uns vorbeigefahren und also wild, das hat sich echt angefühlt wie... Ich weiß es nicht, als wäre da irgendwie, als wären wir mitten in einem Motorradwettrennen gelandet oder keine Ahnung, und eins nach dem anderen rauscht vorbei, und dann auf der singapurischen Seite staunen sie sich da noch alle, war dann ein Riesenpulk von Motorrädern, in dem wir dann drin standen auch irgendwann, für die Luftqualität nicht ganz so ideal, aber da mussten wir dann halt durch. Und dann auf der singapurischen Seite eben nochmal das Gleiche im Prinzip. Ne? Auch da hat man seine eigenen Schalter. Da gab es dann auch separate Schalter für besonders große Motorräder, wo man lang geführt wurde. Es gab separate Schalter auch für ein Fahrrad. Also beziehungsweise zumindest dieses mit dem Fahrrad soll man zu diesem Schalter gehen. Da sind auch Motorräder hingefahren, weil jetzt nicht nur für Fahrräder. Aber es stand da eben ein Schild mit dem Fahrrad, bitte zu diesem Schalter. Und dann standen wir da und so und haben dann den Pass dann eben da durchs Fenster geschoben. Und der hat dann noch so ein bisschen mit mir geplaudert, was, ihr seid da mit dem Fahrrad, oh, wo kommt ihr her, aus Malaysia? Und dann haben wir gesagt, nee, wir sind von Deutschland gefahren und so. Und hinter uns röhren die Motoren. Und der hält dann noch so ein bisschen Pläuschen mit uns, aber war wirklich super nett, der Typ da auf der singapurischen Seite, auch so ein junger Grenzer, total interessiert und natürlich perfektes Englisch gesprochen. Ja, bin ein bisschen geflasht, gerade noch von diesem Grenzübergang mit... Weil es halt so ein Gewusel war mit den ganzen Motorrädern, aber gleichzeitig von der Infrastruktur her halt so oder man versucht zumindest das Ganze ein bisschen zu organisieren durch eine passende Infrastruktur, die auch eben auf Motorräder dann entsprechend ausgerichtet ist. Aber es war halt trotzdem das mega Gewusel und dann gab es eine Stelle, wo alle Motorräder ihren Helm abnehmen mussten, damit man nochmal eine Sicherheitskontrolle im Gesicht hat. Und dann standen da die ganzen Motorräder. Also es war halt wirklich so durchorganisiert. Überall ist alles ausgeschildert, was man machen muss, was der nächste Schritt ist. Dann gab es eine Stelle, wo die ganzen Motorräder hinten die Taschen aufgemacht haben, also die Motorradkoffer, die sie hinten drauf haben, damit der Security-Beamte da dann reingucken kann. Das mussten wir jetzt zum Glück nicht. Also wir mussten nicht alle unsere Taschen aufmachen und dann mit geöffneten Taschen vorbeifahren. Aber ja, es war echt abgefahren. Definitiv ein Erlebnis. Das sollte man nicht überspringen. Man sollte nicht mit dem Zug oder was weiß ich, wenn man mit dem Fahrrad hierher gekommen ist, hier einreisen, weil das war echt nochmal ein Erlebnis. Wahnsinn. Und jetzt sind wir in Singapur. Land 37. Schon ja auch ein bisschen spezielles Land. Werden wir sicherlich in der Podcast-Episode ja noch ein bisschen dazu erzählen, warum. Schauen wir uns jetzt mal an, wie hier so die Fahrradinfrastruktur ist.
Ja, und damit herzlich willkommen zur Episode 82 unseres Zentralasien-Tour-Podcasts, den wir hier am 1. Juli 2025 aufnehmen. Dem einen oder anderen mag dieses Datum vielleicht schon an etwas erinnern, dazu aber später mehr. Ja, und wie ihr gerade schon mitbekommen habt, sind wir vor knapp einer Woche in Singapur eingereist, und zwar über einen von den beiden Landgrenzübergängen mit den meisten täglichen Grenzübertritten weltweit. Also hier jetzt an diesem Woodlands-Grenzübergang gibt es mehr als 300.000 Grenzübertritte pro Tag, und es macht pro Minute eben mehr als 100 Abfertigungen pro Richtung. Also der Grenzübergang ist natürlich 24/7 geöffnet. Ja, und das, was ich jetzt gerade genannt habe, das ist natürlich nur der Durchschnitt. Das heißt, um nachts um 12 kommen wahrscheinlich nicht so viel, und während der Rush-Hour kommen natürlich dann deutlich mehr.
Ja, also Einreise nach Singapur. Das heißt, in dieser Episode wird es zum einen um die Stadt Singapur gehen, waren ungefähr 4,5 Tage hier in der Stadt. Und im zweiten Teil der Episode geht es dann noch ein bisschen so um die Bedeutung der Stadt, also um die Bedeutung, die die Stadt für uns hat und für unsere Tour hat, sowie noch um weitere Meilensteine, die wir hier erreicht haben. Das hatten wir auch in der letzten Episode schon so ein bisschen angeteasert. Aber wie gesagt, dazu dann mehr im zweiten Teil dieser Episode. Beginnen wir jetzt erstmal mit unseren Erlebnissen in Singapur. Wir hatten es ja gerade schon in dem Einspieler gesagt, wir waren gespannt auf die Fahrradinfrastruktur, die wir so in Singapur vorfinden werden. Denn also was schon irgendwie uns bekannt war, ist, dass Singapur keine Autostadt sein möchte. Wer privat ein Auto kaufen will in Singapur, der muss eine Lizenz dafür ersteigern, und die ist teuer, also mehrere 10.000 Euro. Die kostet dann gerne nochmal so viel wie das Auto selbst, und die ist auch nur begrenzt gültig, begrenzt auf 10 Jahre, und wenn die ausläuft, braucht man dann, wenn man sein Auto behalten möchte, eben eine neue Lizenz, die man erneut dann entsprechend ersteigern muss. Das heißt, es werden quasi auch immer nur so viele Lizenzen ausgegeben, wie Autos abgemeldet wurden in dem Jahr vorher oder so, beziehungsweise wie viele alte Lizenzen auslaufen. Und dadurch wird im Prinzip faktisch halt eine Obergrenze von rund 500.000 Autos in Singapur durchgesetzt. Und das auf 6 Millionen Einwohner. Singapur hat 6 Millionen Einwohner. Im Vergleich dazu, Berlin hat doppelt so viele Autos, ungefähr 1 Million Autos sind in Berlin zugelassen, alleine jetzt Privat-Pkw, und Berlin hat ja nur 4 Millionen Einwohner, also doppelt so viele Autos bei 2/3 der Menge an Einwohnern. Außerdem gibt es bereits seit 1975 eine Innenstadtmaut. Singapur war die erste Stadt weltweit überhaupt, die eine Innenstadtmaut eingeführt hat. Und wenn man Autos nicht nur kaufen, sondern sogar aus dem Ausland importieren möchte, dann zahlt man auch nochmal 200% Steuern bzw. Zoll.
Ja, stattdessen ist der ÖPNV, also der öffentliche Verkehr, sehr gut ausgebaut. Also einerseits gibt es eine moderne, saubere, engmaschige Metro mit einem sehr dichten Takt, die fährt auch bis in die Nacht hinein. Selbstverständlich durchgehend Internetempfang in allen U-Bahn-Stationen und während der Fahrt. Daneben gibt es noch wahnsinnig viele Busse, die überall in der Stadt unterwegs sind. Und wir hatten auch ein bisschen im Hinterkopf, mal was zur Förderung des Radverkehrs gelesen zu haben. Würde ja auch sehr gut in dieses Konzept passen. Und da hatten wir entsprechend auch hohe Erwartungen auf eine fantastische Fahrradinfrastruktur in Singapur. Ja, und diese hohen Erwartungen, die wir hatten, wurden die letztendlich erfüllt?
Ja, also ich würde so sagen, Licht und Schatten. Ne? Also wir sind von dem Grenzübergang bei Woodlands erstmal mit dem Fahrrad direkt ins Zentrum von Singapur gefahren. Dafür gibt es einen 22 Kilometer langen sogenannten Rail Corridor. Das ist quasi eine ehemalige Bahntrasse, die heute als Fuß- und Radweg umgebaut wurde und genutzt werden kann. Die beginnt so ungefähr 2,5 Kilometer hinter dem Grenzübergang. Da musste man dann quasi auf der Straße noch dorthin fahren, aber dann nach den 2,5 Kilometern, dann kam man eben auf diesen Rail Corridor. Das klingt ja erstmal echt gut, ist auch nicht schlecht, aber erstmal am Anfang war der erstmal ziemlich schmal und auch ziemlich holprig, erstaunlich holprig. Also da war nichts irgendwie mit schön perfekt neu gegossener Asphalt, sondern war nur geschottert und das auch gar nicht mal so gut, würde ich sagen. Dann war es auch so, dass halt ab und zu die Straßen den Radweg gequert haben, und die Straßen hatten dann nicht selten auch einen abgetrennten Mittelstreifen. Da musste man quasi erstmal, wenn man quer auf die Straße trifft, erstmal 200 Meter an der Straße entlang, quasi nach links oder rechts, so zum nächsten Fußgängerübergang. Da musste man dort über die Straße und dann wieder 200 Meter an der Straße entlang zurück, bis man auf der anderen Seite am Radweg wieder rauskam und dann weiterfahren konnte. Naja, also so ganz hundertprozentig optimal ist das noch nicht so ganz, was wir uns da vorgestellt hatten. Aber immerhin gab es nicht diese engen Poller wie in Malaysia häufig. Also da hatten wir es ja häufig, da war eine Treppe. Nebendran war eine schöne Rampe für Rollstuhlfahrer und potenziell auch Fahrradfahrer. Aber dann haben sie so Poller dahin gemacht, dass man halt mit dem Motorroller nicht dahin kann. Aber man kann dann halt auch mit dem Fahrrad nicht dahin. Jedenfalls nicht mit unseren Taschen und schon gar nicht mit dem Rollstuhl. Und dann fragt man sich, für wen haben sie diese Rampe eigentlich gebaut? Das war jetzt hier nicht so, also wenn da so Poller waren oder so, waren die auf jeden Fall weit genug auseinander, dass man mit dem Fahrrad auch mit Gepäck einigermaßen gut durchfahren konnte. Und was man auch sagen muss, ist, dass natürlich wirklich jeder Bordstein in Singapur ist abgesenkt und auch richtig gut abgesenkt. Da ist dann nicht mal irgendwie noch 2 Zentimeter Kante, sondern es geht wirklich eben runter auf die Straße. Also wenn irgendwo ein Fußgängerüberweg ist oder so, die haben immer überall in der ganzen Stadt gründlich die Bordsteine abgesenkt. Das ist schon auf jeden Fall ganz gut gemacht. Ja, also das, was ich jetzt bisher so erzählt habe, war so ein bisschen am Anfang, wenn man in der Nähe der Grenze, so die ersten paar Kilometer auf diesem Rail Corridor, als wir dann näher in Richtung Innenstadt kamen, da wurde es dann schon besser. Da hat dann auch irgendwann der Asphalt angefangen, der dann auch wirklich gut war von der Qualität. Und es gab dann auch weniger Kreuzungen mit den Straßen. Also je näher man in die Innenstadt kam, desto eher wurden die Straßen tatsächlich auf Brücken über diesen Radweg hinweggeführt. Und dann konnte man wirklich ganz entspannt fahren und hat eigentlich keine Autos gesehen. Man hat auch relativ wenig Häuser gesehen, weil tatsächlich das so ein Schlauch war aus Grün. Also wirklich auch landschaftlich ganz schön zu fahren. Links und rechts waren immer Bäume und erst dahinter kamen dann die Häuser, die man nur so ein bisschen durch die Bäume erahnen konnte. Also landschaftlich echt auch schön zu fahren und ja, man ist wirklich fast durch einen sehr schmalen, zwar an vielen Stellen, aber durch einen tropischen Regenwald im Prinzip gefahren. Und letztlich ging das so weit, dass wir dann, als wir im Zentrum ankamen, da sind wir dann quasi schon 20 Kilometer einmal quer durch die gesamte Stadt gefahren, aber haben eigentlich von der Stadt noch gar nichts gesehen, weil halt einfach immer Bäume in Anführungsstrichen im Weg waren.
Ja, also Licht und Schatten im Vergleich zu unseren hohen Erwartungen vielleicht, aber natürlich immer noch absoluter Luxus im Vergleich zu fast allen anderen Städten, durch die wir so gefahren sind, gerade in letzter Zeit.
Ja, absolut. Das war natürlich unterm Strich total angenehm, in eine 6 Millionen Einwohnermetropole reinzufahren auf diesem Railway, absolut. Aber halt im Vergleich zum Beispiel zu dem Radweg in Taiyuan in China, über den wir auch ausführlich berichtet haben, war der hier halt schmäler. Er war anfangs nicht asphaltiert und er war anfangs auch nicht kreuzungsfrei mit der Straße. Und vor allem, das ist vielleicht noch der größte Unterschied zu den Radwegen, die wir in Taiyuan und in Chengdu hatten in China, es ist halt hier kein reiner Fahrradweg gewesen, sondern man musste ihn sich teilen mit Fußgängern. Und das ist auch so ein bisschen so ein Konzept, das sich eigentlich durch fast den ganzen Rest der Stadt durchzieht. Also es gibt nur wenige reine Radwege in Singapur. Stattdessen ist halt so das Konzept, dass man in der Regel auf den Gehwegen oder auf den Wegen durch die Parks oder auf gemeinsamen Fuß- und Radwegen an Uferpromenaden, dass man da halt auch mit dem Fahrrad dann fahren darf. Und tatsächlich sind es vor allem diese Uferpromenaden, die neben dem Rail Corridor jetzt für den Radfernverkehr interessant sind. Also es gibt halt die Promenaden am Meer entlang, an der Bay Area, an der Bucht quasi und an den Flüssen und Kanälen. Und an sich ist das ja auch völlig okay. Also mich stören jetzt ja die Fußgänger auf dem Fahrrad nicht besonders. Also es ist immer noch besser, sich den Radweg mit den Fußgängern zu teilen, als die Straße mit den Autos teilen zu müssen. Aber es ist halt trotzdem nicht so gut ausgebaut, wie ich es jetzt vielleicht erwartet hätte. Also klar, es ist natürlich definitiv Jammern auf hohem Niveau.
Ja, also man kommt halt nicht so schnell voran in der Stadt, weil man immer auf die Fußgänger achten muss und weil überall Ampeln sind. Außerdem ist es immer wieder so, dass es Stellen gibt, wo man laut Beschilderung eigentlich absteigen und schieben soll, gerade an engen Stellen oder über Brücken. Und ja, auf der einen Seite kann man sagen, immerhin in anderen Städten wäre es an solchen Orten verboten, mit dem Fahrrad zu fahren überhaupt oder das Fahrrad überhaupt auch zu schieben. Auf der anderen Seite ist es halt nicht so ideal, wenn man sich eigentlich auf einem Radweg befindet, der einen quer durch die Stadt bringen soll. Also gerade für Berufsradverkehr ist es natürlich ein bisschen unpraktisch. Ja, das heißt wirklich so innerhalb der Stadt, wo man dann ja Ampeln und Fußgänger und eigentlich nur kleine Fußwege hat und manchmal auch nicht klar ist, ob das jetzt wirklich ein geteilter Fußradweg ist und so. Es ist ein bisschen eng und nicht so praktisch, da mit dem Fahrrad zu fahren, aber gerade diese Uferradwege, ja, die waren schon sehr schön und die sind zwar auch geteilt mit Fußgängern, aber die sind so breit da an der Promenade und durch die Parks, dass es auch egal ist.
Dazu kommt noch zum Beispiel jetzt gerade beim Rail Corridor, dass da häufig Schilder standen, dass die Höchstgeschwindigkeit für Fahrräder 10 km/h ist. Das ist natürlich jetzt auch nicht gerade für das Gemüt des Radfahrers förderlich, solche Schilder da zu haben. Und ich meine, jetzt hat ja Singapur das Image, total strenge Regeln zu haben. Überall, also irgendwie, man kennt es ja, Müll auf den Boden werfen, Zigarettenkippen auf den Boden werfen, auf den Boden spucken, das kostet horrende Geldbeträge als Strafe. Und diese Schilder, die darauf hinweisen, die sieht man schon auch tatsächlich ab und zu rumstehen. Aber nachdem wir jetzt da 4,5 Tage in Singapur waren, würde ich sagen, naja, also so 100%ig durchgesetzt wird das jetzt nicht. Also kein Mensch, nicht nur wir nicht, sondern auch kein anderer Radfahrer hat sich an diese 10 km/h auf dem Rail Corridor gehalten. Und Leute laufen bei Rot in Singapur über die Straße, genauso wie sie es sonst auch überall tun an der Fußgängerampel. Am Stausee, als wir da vorbeigefahren sind, da stand irgendwie ein großes Schild, Angeln verboten, Strafe bis $3,000. Und direkt hinter dem Schild saß jemand und hat geangelt. Also, ich meine, so ganz ist dieses Stereotyp, glaube ich, nicht so. Also, die Regeln gibt's, aber so richtig durchgesetzt, naja, also ich weiß nicht. Immerhin muss man natürlich schon sagen, sauber ist die Stadt schon. Also, das mit dem Müll wegwerfen und so wird jetzt nicht so komplett ignoriert, zumindest mal. Also ich würde halt sagen, so vergleichbar mit einer europäischen Stadt. Das ist jetzt nicht so, dass man gar nichts rumliegen sieht, aber es ist schon deutlich sauberer, als wir es jetzt zuletzt auf unserer Reise gewohnt waren, definitiv.
Und ein bisschen eher halten sich die Leute schon auch gerade an die Verkehrsregeln. Zum Beispiel hat uns eine Fußgängerin ja auch ungläubig angeschaut, als wir 2 Meter lang gegen die Einbahnstraße gefahren sind, kurz mit dem Fahrrad. Ja, nicht nur die theoretisch angedrohten Strafen in Singapur sind horrend, auch die Preise allgemein sind hier wieder höher, zumindest deutlich höher im Vergleich zu den anderen Ländern in Südostasien. Wenn man jetzt direkt aus Deutschland kommt, fühlt sich es wahrscheinlich immer noch günstig an. Also zum Beispiel jetzt die Supermarktpreise, also die Produkte im Supermarkt, die man kauft, aber zum Beispiel auch jetzt, wenn man eine längere Fahrt mit der Metro macht, in Kuala Lumpur oder Bangkok, da hat das zum Beispiel eben 20 bis 50 Cent gekostet und hier kostet es halt 2 €. Und Restaurants sind, denke ich, 3 bis 4 Mal so teuer wie im Rest Südostasiens. Also eine ordentliche Pizza kostet schon gerne mal 20 bis 30 Euro. Und ja, entsprechend sind Restaurantgänge für uns natürlich utopisch hier. Die einzige Lösung, die richtigen Restaurants meiden und stattdessen in sogenannte Hawker-Center gehen. Die wurden tatsächlich in den 80er Jahren oder so eingerichtet, um das klassische Streetfood zu ersetzen. Einfach, weil Streetfood-Stände, die stehen halt irgendwo rum, haben keinen Wasseranschluss und so und da ist die Hygiene dann entsprechend nicht so gut. Und da hat man gesagt, man richtet zu Hawker-Center ein, wo man eben auch sowas wie Streetfood-Stände haben, also kleine Essensstände, die alle nebeneinander stehen, aber dort haben sie eben einen Wasseranschluss. Da kann man eine gewisse Hygiene bewahren. Und entsprechend ist das im Grunde wie so Food Courts in den Malls, nur halt, dass diese Hawker Center nicht unbedingt mit oder in der Mall sind, sondern überall in der Stadt verteilt und in der Regel auch überdacht sind, sodass es halt nicht reinregnet, aber trotzdem offen, also keine Wände und meistens auch nicht klimatisiert. Also es gibt immer Ventilatoren an den Decken, sodass es schon geht, aber es nicht klimatisiert. Also es ist einfach eine große Fläche mit Tischen und Hockern und dann gibt es verschiedene Reihen zwischen den Tischen, wo dann immer wieder Essensstände sind. Also das ganze Ding ist dann schon einige Dutzend mal einige Dutzend Meter groß. Und da muss man sich dann eben überall alles anschauen erstmal, irgendwie ein paar Mal durch die Reihen laufen, damit man weiß, was es überall so gibt. Und kann sich dann für was entscheiden und dann das Essen mitnehmen, auf Tabletts abholen. Und dann gibt es tatsächlich immer separate Stände für Getränke, zum Beispiel Fruitshakes oder so. Und da an diesen Hawker-Centern kommt man dann schon mit so 3 bis 10 Euro pro Mahlzeit weg.
Und wenn man da 10 Euro ausgibt, dann hat man gut gegessen, mit Getränk und so, würde ich mal sagen. Also da kann man schon echt günstig und gut essen gehen.
Ja, und die gibt es eben, wie gesagt, überall in der Stadt verteilt, je nach Viertel dann mit unterschiedlichem Schwerpunkt. Das heißt, in Little India ist es vor allem indisches Essen, in Chinatown vor allem chinesisches, aber überall mischt sich dann noch ein jeweils anderer Stand rein mit westlichen, in Anführungszeichen, Essen oder indischem Essen oder sonst irgendwas.
Warum Anführungszeichen beim westlichen Essen?
Das ist meistens irgendwelche Hähnchenschlägel mit Pommes oder Fish and Chips. Also sowas fällt da unter westliches Essen immer.
Also ja, man hat auch in Singapur wieder viele Multikulti-Einflüsse. Indisches Essen, chinesisches Essen. Natürlich ist auch Singapur wieder eine Multikulti-Stadt, so wie wir es aus Malaysia im Prinzip schon kennen. Von den 6 Millionen Einwohnern sind 74% Chinesen. Also das ist natürlich dann wiederum im Gegensatz zu Malaysia, hat man in Singapur eine klare chinesische Dominanz. Hier in Singapur sind nur 14% Malaien und 9% Inder. Die Nationalsprache ist trotz dieser chinesischen Dominanz Malaiisch. Daneben sind die offiziellen Sprachen Mandarin, also Chinesisch, Tamil, eine indische Sprache und auch Englisch. Gesprochen wird auf der Straße oft eine Sprache, für die sich die Bezeichnung Singlish durchgesetzt hat, also quasi als Kofferwort aus Singapur und Englisch. Also weiß ich nicht, zum Beispiel benutzen die wohl nicht so richtig ein TH, also nicht so das The. Also sie können es halt wahrscheinlich nicht, genauso wie in Deutschland, dass ja auch viele da Mühe damit haben, sondern stattdessen wird halt ein T oder D benutzt, also The. Oder am Wortende ein F, also weiß ich nicht, Breath statt Breath zum Beispiel. Außerdem werden Plosive am Wortende oft weggelassen, wenn sie auf Konsonanten folgen. Also zum Beispiel wird halt bei Limp das P weggelassen und man sagt nur Lim. Oder bei Cent wird das T weggelassen und sie sagen einfach nur Sen. Es gibt keine Unterscheidung zwischen gespannten und ungespannten Vokalen. Das heißt, die unterscheiden bei der Aussprache nicht so richtig zwischen Pull und Pool oder zwischen Beat und Bit. Und auch in der Grammatik gibt es halt so ein paar Slang-ähnliche Vereinfachungen, dass man den Artikel einfach komplett weglässt oder solche Sachen. Also für mich, wenn ich mir diese Sachen so durchlese, was das Singlische so ausmacht, dann ist es schon so ein bisschen halt Englisch, wenn man es nicht richtig kann, würde ich sagen.
Wenn man sich es genauer anschaut, merkt man aber, dass es eher so ein bisschen eine Mischung zwischen Chinesisch und Englisch. Also sehr viel mehr Englisch als Chinesisch, aber so Englisch, wenn du halt aus dem Chinesischen kommst, ist womöglich.
Du meinst, weil es im Chinesischen halt zum Beispiel auch keinen Artikel gibt und dann benutzen sie im Englischen halt auch keinen, meinst du jetzt sowas zum Beispiel?
Ja, oder mit diesen langgezogenen Vokalen, Pull und Pool. Du machst im Chinesischen nie Pool. Du hast immer eine Silbe, wird immer gleich lang ausgesprochen im Chinesischen. Und daher kommen wahrscheinlich diese Singlish-Regeln in Anführungszeichen.
Ja, also halt ähnlich wie auch beim TH, das es halt im Deutschen nicht gibt und das deswegen von Deutschen im Englischen falsch ausgesprochen wird. Im Chinesischen gibt es wahrscheinlich auch nicht. So, ähnliches Problem. Ja, jedenfalls, was ich so gelesen habe, ist es schon auch in Singapur prestigeträchtiger, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, richtiges Englisch zu sprechen und nicht Singlish. Also, ja, Singlish ist halt schon so ein bisschen der Slang einfach, der so ein bisschen auf der Straße gesprochen wird, aber Medien oder die Publikationen von den Regierungen, die erscheinen jetzt nicht in Singlish, sondern die erscheinen im sogenannten Singapore Standard English, was halt sehr viel näher am britischen Englisch dran ist, als jetzt am Singlish auf jeden Fall. Naja.
Ja, wenn man sich die Religion anschaut, das ist auch wieder recht anders als Malaysia. Also ein Drittel sind Buddhisten, dann kommen tatsächlich 19% Christen als nächstes und erst dann mit 14% die Muslime und dann gibt es noch ein paar Daoisten und ein paar Hinduisten. Offiziell ist es auch so, dass trotz Überlast der Chinesen keine Benachteiligung der anderen Gruppen stattfindet. Also es gibt zum Beispiel Regeln des sozialen Wohnungsbaus, dass man so ethnische Gruppenquoten hat und dass halt nicht die ganzen Chinesen die tollen Wohnungen bekommen, sondern dass halt so und so viele Malaien auch da wohnen und so viele Inder und so weiter. Ob das jetzt im Alltag auch so stimmt, wir haben mit unserem Warm Showers Host geredet, der ist Chinese, er meinte, ja, aus seiner Sicht gibt es keine Benachteiligung der Gruppen, aber er kennt auch Malaien, die behaupten, er würde das so sehen, weil er halt zur Majorität gehört und im Alltag merkt man halt schon ein bisschen, ja, dass die Chinesen halt die größte Gruppe sind und dadurch halt auch gewisse Vorteile genießen, wenn es auch nur ist, dass sie Mandarin sprechen zum Beispiel und das dann vielleicht ganz gut auf dem Arbeitsmarkt ist.
Also ich hatte schon auch zum Beispiel so ein bisschen den Eindruck, dass die einfacheren Jobs eher zum Beispiel von Indern gemacht werden und weniger von Chinesen. So rein optisch von dem Eindruck, den ich hatte. Und das, obwohl die Inder ja nur eine sehr kleine Gruppe sind. Und glaube ich, bei den einfachen Jobs sind sie schon deutlich überproportional vertreten.
Ja, was so die Mischung der Ethnien angeht, ist es wohl eher selten, dass es tatsächlich so Mischehen gibt, was vor allem religiöse Gründe hat, dass es halt nicht so einfach ist. Wenn du jetzt halt als Chinesin einen Malaien heiratest, müsstest du irgendwie zum Islam konvertieren. Und gerade die Hinduisten haben auch ein Problem, aus ihrem Kastensystem rauszukommen. Und dadurch sind Mischehen eher selten, wenn dann eher noch zwischen Chinesen und Malaien. Da ist es ein bisschen einfacher, wie bei dem hinduistischen Kastensystem, da sich von dieser Kultur abzuwenden. Meint zumindest Wikipedia. Also im Alltag sieht man aber, dass trotzdem so, was Freundschaften angeht und Kollegen, hat man auch in den Hawker-Centern gesehen und so, da sitzen auch immer die verschiedenen Kulturen teilweise zusammen. Ich meine, klar, die meisten sind immer noch Chinesen und die meisten Tische sind voll von Chinesen besetzt, was ja auch logisch ist, wenn mehr als 70% Chinesen sind, aber dann gibt es auch viele Tische, wo einfach verschiedene, weiß ich nicht, wahrscheinlich Kollegen aus verschiedenen Kulturen zusammensitzen und essen.
Vielleicht schauen wir nochmal kurz aufs politische System in Singapur. Also Singapur ist im Prinzip eine parlamentarische Republik. Allerdings gibt es ein sehr stark ausgeprägtes Mehrheitswahlrecht, also ein The Winner Takes It All Prinzip. Und unter anderem dadurch ist seit der Unabhängigkeit von Singapur nur die People's Action Party durchgehend mit absoluter Mehrheit an der Macht. Und entsprechend wird da schon, wenn man da aus westlichen Demokratien drauf schaut, fällt da schon auch mal das Wort Einparteienstaat und so. Aber es gibt schon Wahlen und theoretisch könnte die abgewählt werden. Wie fair sie dann mit den Oppositionsparteien umgeht, wenn man so lang mit absoluter Mehrheit an der Macht ist, ist dann wieder eine andere Frage. Aber naja, so ist es jedenfalls. Jedenfalls diese Partei, die eben jetzt Singapur schon in ihrer Hand hält im Prinzip, ist eine säkulare Partei. Das heißt, sie ist schon nicht eindeutig einer der Ethnien quasi zuzuordnen über die Religion oder so. Sie gilt als konservativ, pragmatisch und wirtschaftsliberal, aber sie befürwortet auch einige Elemente von einem sozialen Wohlfahrtsstaat. Also zum Beispiel gibt es sehr leistungsfähige staatliche Schulen, gerade in Mathe und in Naturwissenschaften schneiden die immer sehr gut ab in irgendwelchen internationalen Tests und Rankings. Es wird sehr früh auch mit der Bildung begonnen. Es gibt eine staatliche Unterstützung bei der Gesundheitsversorgung und ganz bekannt ist Singapur sicherlich auch für den öffentlichen Wohnungsbau. Also wirklich ein Großteil der Bevölkerung von Singapur im Prinzip lebt in Wohnungen, die vom Staat gebaut und dann günstig verkauft oder vermietet werden. Meistens, glaube ich, tatsächlich verkauft, so wie ich das verstanden habe. Ja, bin nicht ganz sicher. Jedenfalls, dadurch hat man schon eine sehr hohe Lebenserwartung, also jetzt zum Beispiel durch die Gesundheitsversorgung und so weiter, generell eine hohe Lebensqualität, eine geringe Kindersterblichkeit, eine gute Bildung. Ein Zitat von Wikipedia finde ich ganz interessant, das würde ich hier mal vorlesen. Zitat: Als charakteristisch für Singapur gilt das Zusammenspiel aus konfuzianisch orientierter, staatlich-öffentlich kommunizierter Ethik, strengen Gesetzen, einem hohen Grad an Überwachung und sehr geringer Korruption. Verfechter dieser Leitlinien sehen darin die Ursachen, dass eine wohlhabende Gesellschaft entstand, die eine der niedrigsten Kriminalitätsraten der Welt hat. Zitat Ende.
Wir hatten ja schon über Preise gesprochen, insbesondere auch Unterkünfte sind für uns kaum bezahlbar. Also zwar sind viele Wohnungen staatlich gefördert, aber auch die sind noch recht teuer und wir wollen uns ja auch keine Wohnung kaufen. Hotels sind dann meistens noch in nicht staatlich geförderten Gebäuden verortet. Und so ist es so, dass man für ein Bett im Schlafsaal, und das kann dann durchaus mal ein 20-Kopf-Schlafsaal sein, da geht es dann bei 30 Euro pro Nacht los. Also wohlgemerkt für ein Bett, also 60 Euro für uns beide im Schlafsaal. Das ist natürlich etwas teuer. Zwar gibt es auch öffentliche kostenlose Zeltplätze, haben wir tatsächlich auch einige gesehen, als wir mit dem Fahrrad um die Insel gefahren sind, an den Promenaden vor allem. Das ist aber leider so, dass es meistens nur für singapurische Staatsbürger ist, also man braucht eine singapurische ID dafür. Es gibt eine Ausnahme auf einer Insel im Nordosten, Pulau Ubin. Da haben wir versucht, uns online anzumelden. Das hat aber irgendwie nicht geklappt. Wir haben nie eine Antwort darauf erhalten. Also wir haben nie den Permit erhalten dafür. Letztendlich hatten wir aber das große Glück, dass es Ichyong gibt. Also ich habe ja schon erwähnt, wir haben bei einem Warm Showers Host Unterkunft gefunden. Und das ist Ichyong. Ja, er selbst war tatsächlich auch einst monatelang mit dem Fahrrad in Südamerika unterwegs. Das ist, wie er zum Warm Showers gekommen ist auch. Jetzt ist er eben zurück in Singapur und da ist Warm Showers Host aktiv, der uns dann eben aufgenommen hat. Also ihr wohnt eben selbst in so einer Wohnung des öffentlichen Wohnungsbaus, wie wahrscheinlich eben 80% der Einwohner Singapurs auch. Und zwar ganz im Norden, also eigentlich nahe der Grenze zu Malaysia, in Woodlands, also da, wo wir eigentlich eingereist sind. Wir haben also im Grunde einen Loop nach Süden gemacht am ersten Tag in die Stadt und sind dann wieder nach Norden zurückgefahren, wo wir eigentlich eingereist sind, weil er da wohnt. Ja, und da wohnt er eben in einer riesigen Wohnsiedlung aus 13-stöckigen verschachtelten Wohnblocks. Im Grunde besteht ganz Woodlands aus dieser Art von Wohnblocks, zumindest was wir davon gesehen haben. Alles ist relativ schlicht gemacht, aber sehr sauber und aufgeräumt und relativ neu, zumindest der Wohnblock, wo wir da gewohnt haben. Also zwischen den Wohnblocks, zwischen den Häusern, da gibt es da so kleine Spielplätze, Parks, irgendwelche Sportanlagen, so Zeug. Und unten in den Wohnblocks ist Platz, um die Fahrräder abzustellen tatsächlich. Gibt sehr wenige Autoparkplätze, passt auch ins Konzept. Genau, und ja, Ichyong selbst, der wohnt dann eben alleine in einer Dreizimmerwohnung, sucht sich auch gerade Mieter bzw. Mitbewohner für eins der Zimmer, aber da er noch keinen hat, können wir da in diesem Zimmer wohnen und haben da im Prinzip eben auf unseren Luftmatratzen geschlafen. Und da wir beim Thema sind, Luftmatratze, ja, ich musste mir tatsächlich noch eine neue Luftmatratze beim Decathlon kaufen, denn in der zweitletzten Zeltnacht war es, glaube ich, also vor Johor Bahru, hat es plötzlich plopp gemacht, als ich auf meiner Luftmatratze lag. Und dann dachte ich erst, oh je, was ist jetzt passiert? Und ja, die ist delaminiert. Also die Luftmatratze, die hat ja normalerweise, die ist so wellenförmig, ne? Man pustet die auf und dann hat man so längs verschiedene Streifen, kleine Kammern, auf denen man liegt. Und zwei Kammern, also am Anfang haben sich eben zwei Kammern zusammengefügt. Das heißt, ich hatte eine große Kammer, die höher war als die kleinen anderen Kammern. Und dann am nächsten Tag ist es nochmal, hat sich nochmal so eine Kammerzusammenführung oder Trennung gelöst, sodass jetzt drei oder vier Kammern zusammen waren. Und da habe ich halt so einen riesen Bobbel in der Mitte und das ist dann sehr unbequem zu liegen. Und da konnte ich auch schon nicht richtig schlafen. Also habe ich mich jetzt entschieden, eben bei der Gelegenheit in Singapur beim Decathlon vorbeizugehen und mir eben eine Matte zu kaufen, die gleiche vom Prinzip her, die Tizian ja schon in Dubai gekauft hat.
Ja, wollte gerade sagen, falls ihr ein Déjà-vu habt, weil ich glaube, das mit dieser Delamination haben wir schon mal erklärt in diesem Podcast, nämlich damals, als meine VD-Matte in Ende Saudi-Arabien, ich weiß nicht, ob wir es erst in Dubai dann erzählt haben in der Episode, delaminiert ist und da habe ich ja dann auch beim Decathlon im Prinzip jetzt die gleiche Matte damals gekauft, die du dir jetzt auch wieder gekauft hast.
Ja, also dieses Prinzip der Delamination, das scheint das Schicksal jeder gut qualitativer Matte zu sein. Also VD, da ist es passiert, bei mir ist es jetzt bei meiner Expert-Matte passiert. Wir haben aber auch schon viele Stories von Leuten mit einer Thermarest-Matte gehört, bei denen genau das auch passiert ist. Also das scheint von Marke zu Marke ganz unabhängig zu passieren nach jahrelanger Nutzung. Bei meiner Matte ist jetzt halt das Problem gewesen, das ist eine Lightweight-Matte und die hatte nur 2 Jahre Garantie. Das heißt, selbst wenn ich in Deutschland gewesen wäre, hätte ich die nicht einschicken können. Das heißt, ich hätte mir sowieso selber eine neue bezahlen müssen. Und ja, habe ich jetzt einfach eben die günstige von Decathlon genommen. Die kostet wenigstens nicht so viel. Und außerdem ist in Singapur, gibt es zuhauf Decathlon. Also muss man dieser französischen Campingkette ja doch auch mal danken, dass sie so weltweit vertreten ist und man relativ sicher fast überall eigentlich an neue Outdoor-Ausrüstung kommt. Also muss ich schon an der Stelle auch mal sagen, was würden wir nur ohne Decathlon machen eigentlich?
Also für Baguette und für Decathlon müssen wir den Franzosen danken, aber dann ist auch mal gut, würde ich sagen. Croissants vielleicht noch und Käse, naja, vielleicht gibt es doch noch ein paar Sachen. Also außer Decathlon, Baguette, Croissants und Käse, was, frage ich euch, haben die Franzosen je für uns getan? Also wir haben dann da eben in Woodlands bei Yixiong eben gewohnt, war halt so 45 Minuten dann mit der Metro ins Zentrum jeden Tag im Prinzip, wenn wir uns die Stadt anschauen wollten. Aber natürlich trotzdem, klar, in so einer Stadt wie Singapur absolut Gold wert, da so eine dann für uns letztlich kostenlose und auch ja sehr schöne letztlich Übernachtungsmöglichkeit zu haben. Wir haben da so ein bisschen im Prinzip gewohnt, wie halt auch in der WG, oder? Also Yixiong ist halt tagsüber zur Arbeit gefahren und wir in die Stadt und tatsächlich sind wir anfangs auch abends meist noch erst relativ spät dann wieder zurückgekommen, weil eben halt 45 Minuten Fahrtweg und wir halt auch in der abends noch ein bisschen in der Stadt sein wollten und dann haben wir uns die ersten 2-3 Tage eigentlich mit Yixiong haben wir ihn fast kaum gesehen und er uns, muss man sagen, wir haben wirklich fast nur die Wohnung zum Schlafen genutzt. Am letzten Abend änderte sich das dann noch, kommen wir nachher dazu. Machen wir chronologisch erstmal, was wir so in der Stadt gemacht haben, wenn wir denn dann in die Stadt gefahren sind. Und vor allem haben wir da einen wieder getroffen, nämlich Gregory, Belindas Bruder.
Ja genau, in der letzten Episode haben wir ja schon erzählt, dass wir in Kuala Lumpur mit meinem Bruder unterwegs waren. Und in der Zwischenzeit ist er dann ja eben noch nach Penang Island und Langkawi weiter und wir sind nach Süden weitergeradelt und jetzt haben wir uns in Singapur wieder getroffen. Das ist dann sein letzter Stopp gewesen, bevor er wieder nach Hause gereist ist. Was also haben wir uns zusammen angeschaut? Also hatten wir ja schon erwähnt, es gibt natürlich wieder ein Little India und ein Chinatown, wo es halt so ein bisschen aussieht wie in Indien, ja ein bisschen zumindest, und China, vielleicht ein bisschen sauberer hier.
Mit Sicherheit sauberer, jedenfalls im Vergleich zu Indien.
Und da gibt es eben jeweils wieder entsprechende Tempel, also hinduistische Tempel oder buddhistische Tempel, die da rumstehen. Kann man natürlich auch entsprechend essen gehen, für uns vor allem in den Hawker-Centern. Aber ja, für uns, wir waren ja schon in China, wir waren in Malaysia, wo es das auch überall gab, sind jetzt hier also nicht von Tempel zu Tempel gelaufen, waren eben in den Hawker-Centern der Viertel, haben dort gut gegessen. Und das war es dann aber auch, sonst haben wir uns da nicht so viel angeschaut.
Stattdessen haben wir uns eher so zum Beispiel in Singapur Downtown rumgetrieben. Das ist der Ort, wo der Singapore River früher ins Meer mündete. Also ich sage früher, weil bereits seit 1969 wurde dann da in der Nähe von der Mündung so eine Halbinsel aufgeschüttet, die jetzt eine Bucht bildet, die sogenannte Marina Bay. Und Downtown liegt quasi jetzt nur noch an der Bay, aber nicht mehr am offenen Meer, so wie zuvor. Und auch der Singapore River mündet jetzt halt quasi nicht mehr direkt ins Meer, sondern erstmal nur in die Bay. Und die Bay ist dann nochmal mit der Staumauer vom offenen Meer abgegrenzt. Und ja, dann kommt eben erst das offene Meer. Aber Downtown ist jedenfalls so im Prinzip das Zentrum von Singapur. Also gibt es zum einen noch Gebäude aus der Kolonialzeit, zum Beispiel das alte Rathaus. Heute, glaube ich, irgendein Museum oder so drin. Das Rathaus liegt natürlich auch wieder am ehemaligen Cricketplatz von den Briten. Also das, ich glaube, wir haben es im Podcast nie erzählt, aber jede Stadt, die irgendwie kolonial von den Briten beeinflusst war, hatte irgendwo eine große Wiesenfläche, eine offene Wiesenfläche und das war dann immer früher der Cricketplatz gewesen von den Briten, wo sie irgendwie Cricket gespielt haben und meistens war das auch direkt vorm Rathaus. Also wahrscheinlich wollte da einfach der Bürgermeister immer nur einen möglichst kurzen Fußweg zu seinem Cricket-Trainingsplatz haben und das gibt es eben tatsächlich eben auch in Singapur. Ein anderes Beispiel wäre das Fullerton Hotel, was eben auch so ein bisschen Kolonialstil, alt, fast schon antiker Stil eigentlich, aber halt aus der Kolonialzeit ein Gebäude ist, mit so Säulen. War damals wohl das Postamt, heute wie gesagt ein Hotel. Und ja, neben diesen Kolonialgebäuden ist heute halt vor allem auch Downtown das Bankenviertel. Also das ist halt dort, wo die größte Dichte an Gläsern, Wolkenkratzern rumsteht, die alle ihre Banklogos an der Spitze haben. Auch die Deutsche Bank ist tatsächlich dort vertreten. Und dann steht noch an der Mündung des Singapore Rivers in die Marina Bay das alte Wahrzeichen von Singapur, der Merlion. Das ist eine Statue, 9 Meter hoch, 6 Tonnen schwer, 1972 eingeweiht und im Auftrag der singapurischen Tourismusbehörde da erstellt. Die Statue, die zeigt ein Fabelwesen, ist eine Mischung aus Fisch und Löwe, also ein Fischkörper mit einem Löwenkopf, der beständig einen kräftigen Wasserstrahl in die Marina Bay speit. Und heute ist im Prinzip diese Figur, dieses Fabelwesen, ist quasi zum Maskottchen der ganzen Stadt geworden. Ich glaube auch irgendwie beim Fußballteam, beim Nationalteam oder so ist es auf dem Logo oder so. Aber erfunden wurde es wohl damals eben von der Tourismusbehörde. Hat sich so ein bisschen gemausert zum Maskottchen der Stadt. Also ein Fischkörper mit Löwenkopf namens Merlion. Jetzt weiß ich nicht, ob da dem einen oder anderen Cleveren von euch ein Licht aufgeht. Ich habe es ehrlich gesagt nicht gerafft, bis ich dann im Nachhinein irgendwo drauf gestoßen bin, dass das Ding nicht Merlion heißt, sondern Merlion. Also quasi wie Mermaid oder Merman, also Meerjungfrau, aber halt nicht Meerjungfrau, sondern Meerlöwe, weil es eben eine Mischung aus Löwe und Fisch ist. Also nicht Merlion, sondern Merlion.
Ja, als Wahrzeichen einer Weltstadt wie Singapur muss natürlich jeder Besucher in der Stadt dieses Ding gesehen haben. Allerdings steht der Merlion auch auf einer kurzen Liste mit zweifelhaftem Ruf, nämlich die der drei enttäuschendsten Touristenattraktionen der Welt. In diesem Club, der quasi sowas wie ein Meme unter Reisenden ist, sind außerdem Mitglied ja, die kleine Meerjungfrau in Kopenhagen, passt ganz gut zum Merlion, der Mannequin Peace in Brüssel, ja, und eben der Merlion selbst in Singapur, wobei der Mannequin Peace 55 cm und die Meerjungfrau 125 cm klein sind. Also der Merlion, der hat ja immerhin mal 9 Meter Größe.
Also ist er von den drei enttäuschendsten Sehenswürdigkeiten vielleicht wenigstens der am wenigsten enttäuschend. Und er speit Wasser. Ja, wobei, das tut der Mannequin Piss natürlich auch in gewisser Weise. Wobei der Strahl vom Merlion schon ein bisschen kräftiger ist, muss man ihm zugutehalten.
Ja, heutzutage kennt man den Merlion wahrscheinlich weltweit nicht mehr so sehr als Wahrzeichen von Singapur, weil das ja so ein Stück weit vom sogenannten Marina Bay Sands abgelöst wurde. Das ist das markante Gebäude aus drei Wolkenkratzern, die dann nebeneinander stehen in einer Linie. Und auf die dann obendrauf ja, so eine Art überdimensioniertes Surfboard draufgelegt wurde, um die Türme oben dann eben miteinander zu verbinden. Das steht eben auf der anderen Seite der Marina Bay vom Merlion aus gesehen, also dem Merlion gegenüber, auf der bereits erwähnten aufgeschütteten Halbinsel. Und Eigentümer von Marina Bay Sands ist das Las Vegas Sands, der auch Resorts in Las Vegas und Macau betreibt. Passt alles dazu, weil auch hier im Marina Bay Sands gibt es ein Casino. Ja, die drei Türme, die jeweils 55 Stockwerke haben, die enthalten ein Hotel. Und auf dem Surfboard obendrauf gibt es dann so eine Dachterrasse namens Marina Bay Sky Park. Da gibt es Restaurants und Swimmingpools, oder einen Swimmingpool, aber alles nur exklusiv für die Hotelgäste eben. Wobei, ins Restaurant kann man wahrscheinlich auch mit Reservierung, wenn man nicht Hotelgast ist, aber ist wahrscheinlich trotzdem teuer. Vor den Hoteltürmen gibt es natürlich dann auch noch eine riesige Mall, inklusive einem Louis Vuitton vorne dran und einem kugelrunden Apple Store, beide ins Wasser gebaut. Und nur über eine Brücke, beziehungsweise der Apple Store tatsächlich mit Unterwassertunnel von der Mall aus zu erreichen. Klingt besser, als es ist. Wir sind durchgegangen. Ich habe mir vorgestellt, da kann man ins Wasser durch Glas rausschauen. Nee, ist halt einfach nur ein Tunnel mit iPhones am Rand ausgestellt. Ja, vor der Mall kann man jedenfalls schön von der Promenade aus auf die Bay schauen und eben rüber nach Downtown und die ganzen Bankenhochhäuser. Und abends gibt es dann natürlich auch eine Wasser-Lightshow, also mit Musik wieder. Wobei die hier im Vergleich, also sie war deutlich besser als in Kuala Lumpur und ich fand sie eigentlich vom Stil her genauso gut wie in Dubai. Sie war ein bisschen anders, also es war hier nicht irgendein Pop oder sonstiges Lied, wo dann eine Choreografie gemacht wurde, sondern es war so eine Mischung aus verschiedenen Filmmusiken. Wahrscheinlich läuft auch jedes Mal die gleiche Musik. Und dazu wurde eben eine Lichtshow gemacht, die dann auch so hologrammartige Elemente hat. Also da wurde das Licht so projiziert auf die Wassertropfen, dass es so aussieht wie ein Hologramm im Brunnen irgendwie so ein bisschen. Das ist was, was wir vorher jetzt noch nicht so gesehen hatten.
Für meinen Geschmack war es zu viel Clicky Bunti, irgendwie Tralala. Also so ein bisschen so alle Farben, was sie hatten, halt irgendwie durcheinander drauf, ohne Sinn und Verstand. Und also es hat natürlich schon irgendwie die Farb, also wenn die Farbe gewechselt ist, dann hat das schon zur Musik gepasst, aber ich fand es irgendwie halt in Dubai oder auch in Macau besser, dass man sich halt irgendwie vorher auf eine Farbe geeinigt hat oder auf eine bestimmte passende Farbkombination und die hat man für das Lied dann auch durchgezogen und man ist nicht irgendwie relativ willkürlich und wahllos einmal durch den kompletten Regenbogen durchgegangen. Naja, aber vielleicht ist das ein bisschen Geschmackssache. Ich habe manchmal so ein bisschen den Eindruck, die Asiaten stehen so ein bisschen auf bunt. Wobei Macau ist ja auch in Asien, da haben sie es trotzdem nicht gemacht.
Ich glaube eher, du hast ein bisschen strenge Regeln hier aufgesetzt oder so. Also es war jetzt nicht hier irgendwie willkürlich. Also es war schon sinnvoll. Und da waren halt dann Blumen im Hologramm abgebildet und die mussten halt ein bisschen bunt sein, weil so nur eine weiße Blume wäre ja ein bisschen langweilig gewesen.
Das war überhaupt nicht sinnvoll. Hättest du mir da irgendwo mal erklären können, warum das jetzt grün ist und warum man nicht einfach die ganze Zeit nur weiß und rot nimmt? Warum musste man dann von rot nach grün, nach blau, nach türkis, nach violett wechseln? Warum hat man nicht einfach nur die ganze Zeit weiß und rot gehabt? Das hätte doch auch gepasst.
Jedenfalls, wenn man da steht und die Lichtshow angeguckt hat oder sonst auf die Bay rausschaut, dann kann man sich auch umdrehen, in die Mall reingehen, mit Rolltreppen dann ganz nach oben fahren, aufs Dach der Mall treten, vom Dach der Mall dann über die Fußgängerbrücke laufen, die auf großer Höhe mitten durch dieses Marina Bay Sands Hotel durchläuft. Kann man also von der Brücke im Innern des Hotels dann runter auf die Lobby und den Buffetbereich gucken und auch auf die Eingänge zu den Hotelzimmern tatsächlich, wo dann entweder geputzt wird oder Leute vielleicht rein oder rauslaufen oder Leute unten essen. Finde ich ganz interessant, dass die sich nicht beobachtet fühlen bei so einem teuren Hotelzimmer. Naja, jedenfalls kann man dann weiterlaufen, kommt dann auf der anderen Seite des Hotels wieder raus.
Also ins Hotelzimmer rein könnte man nicht schauen, nur in den Flur davor im Prinzip.
Ja, dann geht man aber weiter über die Brücke, kommt auf der anderen Seite des Hotels raus. Da kann man zumindest auf die Balkone der Hotelzimmer draufschauen, falls da jemand sitzt. Aber egal, jedenfalls kann man dann weiterlaufen. Die Brücke führt dann noch über die Straße und endet dann an Rolltreppen, die wieder runter zurück auf den Erdboden führen. Und dann befindet man sich in den Gardens by the Bay. Das ist im Prinzip ein sehr, sehr großer, sehr penibel, also sehr ordentlich gepflegter tropischer Stadtpark. Also eher sowas wie ein botanischer Garten fast, würde ich fast sagen. Also ist auch viel ausgeschildert und sehr dicht bepflanzt, also eher wenig Rasen, sondern eher Bäume, Büsche, Blumen bepflanzt. Gibt viele Wege durch, beziehungsweise auch Stege über Teiche. Tropische Bäume, diverse Palmenarten und Blumen und ja, natürlich darf da auch ein McDonald's und ein Starbucks nicht fehlen in diesem Gardens by the Bay für die Leute, die zwischendurch mal Hunger haben. Gibt auch einen Food Court, der aber deutlich teurer ist als die Standard Hawker Center sonst in der Stadt. Und ansonsten gibt es in den Gardens by the Bay auch noch zwei futuristische kuppelförmige Glasgebäude, nämlich den Flower Dome und den Cloud Forest. Also im Flower Dome, da wird eben mediterrane Flora ausgestellt oder gepflanzt. Also Kakteen unter anderem, Sukkulenten und sowas. Und im Cloud Forest soll eher so eine tropische Bergflora gezeigt werden, also so über 1000 Meter. Allerdings kosten beide Domes Eintritt und zwar nicht zu knapp. Das hat dann nur mein Bruder gemacht, Gregory, und wir haben uns andersweitig beschäftigt. Meinte aber, es ist angenehm kühl da drin. Tatsächlich sind diese Domes klimatisiert und das ist wohl auch nötig. Einerseits ja, für die Bergflora, da ist es natürlich ein bisschen kühler und trockener oben. Und andererseits für die mediterrane Fauna mit den Kakteen, da muss halt das Klima ein bisschen trockener gemacht werden. Das erreicht man eben auch durch eine Kühlung, die dann nicht nur schön für die Touristen ist, die durchlaufen, sondern die dafür sorgt, dass die Kakteen nicht absterben von der Feuchtigkeit. Also in Singapur sind die Gewächshäuser gekühlt, im Gegensatz zu in Europa.
Die Hauptattraktionen in den Gardens by the Bay sind aber wahrscheinlich eher die sogenannten Super Trees. Das sind insgesamt 18 künstliche Bäume, würde ich mal sagen. Also tatsächlich heißt es pflanzenbewachsene Stahlgerüste, die so 25 bis 50 Meter hohe Stämme haben und die sich dann oben trichterförmig zu, in Anführungsstrichen, Baumkronen weiten. Und da gibt es dann abends, nachdem es dunkel wurde, auch eine Lichterschau dran. Das heißt letztlich, dass halt so LED-Lichter an den Stahlgerüsten befestigt sind und die blinken dann rhythmisch und auch wieder kunterbunt zur Musik. Also ja, also als Kunstobjekt ist es schon ganz, ganz okay, ganz nice, aber der Name Super Trees, der suggeriert halt so ein bisschen, dass die Dinger besser wären als echte Bäume und ja, keine Ahnung, also es war so ein bisschen wie, es gab da auch so Edelstahlskulpturen im Marina Bay Sands Tower, die laut Schild einen Artificial Stone darstellen sollen. Und da habe ich mich halt auch irgendwie gefragt, was das soll. Also wäre jetzt irgendwie ein echter Stein zu teuer gewesen oder wie, dass man da einen künstlichen Stein aufstellen muss. Und genauso kam es mir ein bisschen bei den Supertrees vor. Also wenn das jetzt gleich große Bäume in echt gewesen wären, hätte schon auch was hergemacht. Aber gut, angeblich sind diese Supertrees irgendwie mit Photovoltaik ausgestattet und sammeln Regenwasser ein und dienen irgendwie als Kühlsysteme für die Gewächshäuser. für den Flower Dome und den Cloud Forest da im Park. Ja, vielleicht lässt sich über diese Funktionalitäten, die vielleicht echte Bäume jetzt so direkt nicht bieten könnten, der Name Supertrees rechtfertigen.
Ja, und dann sind wir noch zum Flughafen gefahren. Nicht etwa, weil wir da wegfliegen wollten, sondern weil tatsächlich der Flughafen von Singapur, der Changi Airport, eine Touristenattraktion ist. Also erstmal gilt es als einer der besten Flughäfen der Welt. Von außen jetzt architektonisch erstmal eher unspektakulär. Also verglichen jetzt mit chinesischen Flughäfen wie Peking oder Kunming zumindest. Nicht so futuristisch, könnte eigentlich fast Frankfurt sein. Aber wenn man dann eben reinkommt, drin ist es natürlich schon edel. Also ja, meistens eher so normal edel wie in anderen Flughäfen Dubai. Gibt halt Malls, Shops und so, alles schick und modern gemacht.
Ja, wie Dubai, aber halt nicht wie Frankfurt.
Gut, vielleicht kenne ich mich auch nicht so aus mit Flughäfen. Vielleicht sind die nicht alle so modern und hübsch gemacht. Aber vor allem und am bekanntesten ist eben das sogenannte Jewel bzw. der Wasserfall darin. Also Jewel ist eine Shopping Mall zwischen den Terminal 1, 2 und 3 und die hat einen annähernd runden Grundriss. In der Mitte gibt es eine 3 Stockwerke große Halle und dort gibt es eben keine Läden der Mall. Die liegen allerdings außerhalb dieser Halle. Stattdessen sind die Wände der Halle im Prinzip steile Kaskaden, ähnlich wie in einem Stadion. Und die Oberflächen der Kaskadenstufen sind dann mit allen möglichen tropischen Pflanzen bepflanzt. Also es sieht ein bisschen aus, als wäre es dann so ein Berghang im tropischen Wald. Und dann gibt es viele kleine, kurze Treppen, die ganz viele eben der Kaskaden, also die vielen Kaskadenstufen miteinander verbinden, sodass man an den Hängen im Grunde teils horizontal entlang gehen kann, teils hoch und runter gehen kann. Und das Dach der Halle ist dann ja auch futuristisch gestaltetes Glasdach, so ein bisschen kuppelförmig. In der Hallenmitte tut sich dann trichterförmig nach unten wölben. Von außen würde man wahrscheinlich sagen, das Dach wäre ordentlich eingedellt. Und in der Mitte der Delle ist dann ein großes, rundes Loch im Dach, so 10 Meter im Durchmesser. Über Leitung wird dann Wasser aufs Dach hochgepumpt, fließt dann aus allen Richtungen in die Delle runter, kommt dann eben an die Kante des Lochs und fällt dann mitten in der Halle als gigantischer, kreisförmiger Wasserfall im Prinzip hinunter. Also angeblich fließen oder fallen da 38.000 Liter pro Minute durch den Wasserfall runter. Und auch der Boden der Halle hat in der Mitte dann ein Loch, dort fließt oder fällt das Wasser dann rein, fällt so nur noch durch 2 Untergeschosse hindurch, wo man es dann auch durch eine Glasscheibe beobachten kann, wenn man dort ist, bis es dann unten in einem Pool zwischen dem 2. Untergeschoss der Mall aufgefangen wird. Also insgesamt ein Wasserfall über 5 Stockwerke. Ja, und das hat schon Stil. Also das sieht schon cool aus. Also vor allem, wenn man halt in diesen Raum reinkommt zum ersten Mal oder in diese Halle und dann sieht man da erstmal ist alles grün. Oben hat man eine riesige Kuppel, da kommt der Wasserfall runter. Und dann haben sie noch den Skytrain, der die verschiedenen Terminals, ich glaube Terminal 1 und 3 oder 1 und 2 oder was weiß ich, miteinander verbindet. Also den kostenlosen Zug des Flughafens. Der fährt dann auf Höhe des 2. Stockwerks, glaube ich, noch mittendurch neben dem Wasserfall vorbei. Und wenn der Zug dann noch durchfällt, das sieht ein bisschen aus wie auf Star Wars, auf Coruscant oder irgend so einem komplett Sci-Fi-mäßigen anderen Planeten irgendwie so, wenn man da reinkommt, total futuristisch. Also ja, schon eine ganz coole Sache. Dazu passt ja auch dann die Musik, die sie abspielen, weil sie wieder so epische Musik abspielen, teilweise Filmmusik, teilweise sogar hier von Star Wars irgendwie Imperiale, weiß ich nicht, Sturmtruppenmusik oder so und andere Filmmusik passt dann natürlich auch ins Bild ziemlich gut rein. Ja, diesen futuristischen Wasserfall haben wir uns dann eben noch zusammen mit meinem Bruder angeschaut und ihn dann direkt am Flughafen dann verabschiedet. Er ist dann wieder nach Deutschland geflogen.
Ja, was bleibt nun also von Singapur für uns? Was ist unser Fazit? Also ich würde mal sagen, so für Leute wie jetzt uns, die so eine längere Reise machen und die halt irgendwie tropischen Wald, hinduistische und buddhistische Tempel, indisches und chinesisches Essen, zuletzt in Malaysia, aber auch davor ja teilweise schon, jedenfalls beim tropischen Wald, schon zu Genüge tagtäglich um uns herum hatten, da macht Singapur halt quasi nur insofern noch einen Unterschied, als dass es halt so ein zweites Dubai ist. Also es ist halt so eine geschleckt saubere, teure Hochglanzmetropole, immerhin vielleicht ein bisschen im Gegensatz zu Dubai noch zusätzlich noch mit schönen öffentlichen Parkanlagen. Aber das ist halt so das, was Singapur unterscheidet von dem, was man sonst auch schon die ganze Zeit hatte. Aber klar, wenn man jetzt halt irgendwie aus Deutschland direkt nach Singapur fliegt, dann kann man natürlich wahnsinnig viel von dem, was sonst quer über Südostasien verteilt ist, konzentriert in einer Stadt entdecken. Also man kann auch wandern gehen im Urwald in Singapur, wenn man das möchte. Ist vielleicht nicht ganz so bergig, aber für den einen oder anderen ist das ja vielleicht auch besser, weil es dann nicht ganz so anstrengend ist. Und wie gesagt, hier mit dem verschiedenen Essen, man hat schon viel, was wir eben in Südostasien seit Monaten im Prinzip erleben, halt konzentriert hier, was man auch in einer Stadt nur sich anschauen kann. Was jetzt wirklich so speziell an Singapur ist, finde ich, was man vielleicht auch in Dubai nicht ganz so hat, aber auch in Südostasien sonst nicht ganz so hat, das ist vor allem, was man in Singapur nicht sieht. Also ich glaube, ich habe selten in meinem Leben in einer Stadt so wenig Armut gesehen wie in Singapur. Und ich habe auch selten in einer Stadt so wenig schmuddelige Ecken gesehen wie in Singapur. Und ja, ich finde, das ist eigentlich vor allem so ein bisschen das, was von Singapur bei mir hängen bleibt. Was es dort eben nicht gibt, was man sonst fast in jeder Stadt hat. Kann natürlich jetzt auch ein bisschen Zufall sein. Vielleicht waren wir einfach nicht in den richtigen Orten und Ecken. Aber wir sind ja doch mit dem Fahrrad schon relativ viel rumgekommen und vielleicht auch nicht immer nur dort gewesen, wo es für Touristen interessant ist. Gut, das Hafenviertel haben wir halt ziemlich ausgelassen, logischerweise, weil das jetzt wirklich nicht besonders toll ist, weder mit dem Fahrrad noch aus anderen Gründen. Vielleicht gibt es dort auch ein paar schmuddeligere Ecken. Aber wir haben sie jedenfalls nicht wirklich gesehen. Selbst als wir mal irgendwie durch ein Baustellengebiet oder so durchgefahren sind, war es für ein Baustellengebiet immer noch relativ ordentlich, würde ich sagen.
Ja, was es auch nicht gab, zumindest dort, wo wir waren, waren Stechmücken. War auch sehr schön für südostasiatische Verhältnisse. Ich habe keine einzige Stechmücke gesehen in Singapur.
Nicht mal, als wir abends/nachts im Gardens by the Bay saßen und auf die funkelnden Supertrees hochgeschaut haben. Nicht mal da in diesem, in Anführungsstrichen, botanischen Garten gab es Stechmücken.
Ja, und was man sonst nicht gesehen hat, war irgendeine Art von Meeresboden, selbst 30 Zentimeter vom Rand der Küste entfernt, weil das Wasser schon echt siffig, milchig, undurchsichtig, sage ich mal, ist um Singapur herum. Also baden gehen kann man, muss man aber nicht. Ja, insgesamt haben wir also 4 Nächte in Singapur übernachtet bei Ichyong. Und am letzten Abend hatten wir da ein bisschen mehr Zeit, haben zusammen tatsächlich Flammkuchen gemacht und gegessen. Weil Ichyong in seinem schönen Apartment eben einen Backofen hatte. Wie lange hatten wir keinen Backofen gehabt in letzter Zeit? Und ja, man konnte auch alles kaufen. Wir mussten zwar tatsächlich ein bisschen die Läden abklappern, bis wir sowas wie Creme Fraiche oder Sour Cream gefunden haben, aber haben dann sogar noch Speck und Zeug hat man gefunden tatsächlich. Konnten wir Flammkuchen machen. Haben dann auch noch richtig geredet am letzten Abend. Ichyong hatte dann auch noch viele coole Dinge zu erzählen, zum Beispiel auch, dass all sein Zeug, was irgendwie nicht Essen ist und nur einen Tag hält oder so, aus Malaysia stammt. Also selbst irgendwie seine Taschentücher oder Klopapier oder Töpfe oder weiß ich nicht. Selbst der Ventilator an der Decke, hat er gesagt, hat alles in Malaysia gekauft, weil es da einfach viel billiger ist. Und er wohnt ja einfach super nah an der malaysischen Grenze. Das heißt, selbst zum Tanken, hat er gesagt, fährt er immer nach Malaysia rüber. Geht halt schnell, tankt dort, fährt wieder zurück, weil es einfach viel billiger ist.
Ja, ist schon ein ähnliches Verhältnis wie halt zwischen Schweiz und Deutschland im Prinzip, ne? Was ich auch interessant fand, ist, dass er noch so ein bisschen über Verteidigungspolitik, oder wie soll man sagen, über Sicherheitspolitik noch ein bisschen geredet hat. Also zum einen kam es so ein bisschen daher, dass er halt 2 Jahre Militärdienst machen musste. Oder muss man in Singapur? Früher waren es wohl 2,5, jetzt 2 Jahre. Und man sieht auch in Singapur doch immer mal wieder Militärflugzeuge und so rumfliegen, irgendwelche Übungen oder so. Wahrscheinlich, klar, die haben jetzt natürlich auch nicht irgendwie viel Platz, irgendwo hinzufliegen, wo man sie vom Stadtzentrum aus nicht sieht. Dafür ist Singapur einfach zu klein. Also müssen sie ihre Übungen immer irgendwie in Sichtweite vom Stadtzentrum oder so durchführen. Aber das, also man hat doch eine erstaunliche Militärpräsenz, wie gesagt, dann noch mit den 2 Jahren Pflichtdienst. Das hätte ich jetzt so gar nicht erwartet. Und da haben wir dann auch mit ihm ein bisschen drüber geredet. Und er meinte, ja, also in gewisser Hinsicht würde er Singapur schon so ein bisschen mit Israel vergleichen. Also ist Israel Asiens, einfach weil es halt der einzige nicht-muslimische Staat umgeben von muslimischen Staaten ist. Und der, ich meine auch die Unabhängigkeit zu Malaysia, da gab es jetzt zwar keinen Unabhängigkeitskrieg oder so, aber er meinte, ja, also Aufstände und so weiter gab es da schon, eben weil halt auch die mehrheitlich chinesische Bevölkerung in Singapur nur sehr ungern unter der malaiischen Regierung in Kuala Lumpur leben wollte, die halt durchaus in manchen Politikbereichen auch Vorteile, Privilegien für Malaien eben propagiert hat. Und dann gab es eben Unruhen und man wollte unabhängig sein von Malaysia. Wie gesagt, gab keinen Krieg, aber ich denke, Malaysia hätte Singapur schon ganz gerne gehabt, so würde ich das jetzt verstehen, als Teil Malaysias. Und entsprechend fühlt man sich offensichtlich in Singapur doch noch ein bisschen bedrohter, als ich es jetzt irgendwie gedacht hätte. Und er meinte halt auch, so wie Israel ist halt die Doktrin in Singapur, wir müssen quasi erstschlagsfähig sein. Also das heißt, wenn sich ein Krieg abzeichnet, dann müssen wir präventiv mit der Luftwaffe reingehen nach Malaysia oder nach Indonesien oder wo auch immer der Angriff herkommt und quasi dort, bevor die uns überhaupt angreifen können, schon deren Militärgerät zerstören, so ein bisschen in die Richtung ging. Das so detailliert hat es jetzt nicht gesagt, ich dichte jetzt ein bisschen was dazu, weil andersrum wäre man halt einfach ja sehr viel schwächer als die Nachbarländer, allein schon aufgrund der Größe, und deswegen muss man im Prinzip, wenn man sich verteidigen möchte, muss man es im Prinzip so machen. Und was ich da auch ganz interessant fand, ist, dass deswegen halt anfangs auch wohl keine Malaien, also keine singapurischen Malaien, die singapurische Staatsbürger waren, in der singapurischen Luftwaffe dienen durften, weil man denen halt im Zweifel nicht ganz so vertraut, zugetraut hat, dass die dann tatsächlich die Befehle auch durchführen, Malaysia entsprechend anzugreifen. Mittlerweile ist es wohl nicht mehr so, es gibt wohl auch malaiische Piloten mittlerweile in der Luftwaffe, aber ich fand es ganz interessant, weil man hat so ein bisschen so ein Friede-Freude-Eierkuchen-Bild von Singapur und ganz so ist es wohl nicht, wobei natürlich jetzt die Akutheit der Gefahr, also da ist jetzt kein Krieg wie jetzt in Israel zu erwarten. Also ich meine, die kommen schon halbwegs klar miteinander, auch heutzutage mit Malaysia und so, aber ja, dennoch vielleicht nicht ganz so gut, wie man es meinen würde aus europäischer Sicht.
Ja, nochmal zur Wiederholung. Wir waren ja morgens eingereist bei der Woodlands-Grenze, sind dann aber erstmal ins Zentrum gefahren, nach Süden, mussten nachmittags also wieder quasi den ganzen Weg zurückfahren, um zu Ichyong zu kommen, hatten aber natürlich nicht genau denselben Weg gewählt, sondern einen anderen. Und nach 4 Nächten bei Ichyong sollte es also weiter nach Indonesien gehen. Dafür mussten wir wiederum zurück in den Süden, zum Zentrum der Stadt. Dort liegen nämlich die Fähren nach Indonesien ab. Anstatt aber nochmal quer durch die Stadt zu fahren, haben wir uns entschieden, lieber komplett einmal außenrum entlang der Ostküste der Insel zu fahren. Dort gab es dann eben tatsächlich auch über weite Strecken Radweg, meist durch schöne Parkanlagen, beim Flughafen auch mal an der Schnellstraße entlang, aber immerhin getrennt durch einen Grünstreifen mit ein paar schattenspendenden Bäumen. Gut 70 Kilometer waren es dann eben auf dieser Route von Woodlands zur Harbourfront, also dort, wo die Fernablegen im Zentrum von Singapur. Und von dort haben wir uns eben verabschiedet. Von dort fahren die Fähren rüber auf die Insel Batam, circa eine Stunde Überfahrt. Dafür, dass die Überfahrt ja damit relativ kurz ist eigentlich nur, war es ein ganz schöner Hessen, unsere Fahrräder da einzuchecken. Könnte man sagen, typisch für Singapur. Ja, erzählen wir vielleicht in der nächsten Episode da mehr. Da geht es dann nämlich weiter mit eben Batam. Eine relativ kleine Insel tatsächlich, aber gehört eben schon zu Indonesien.
Ja, zoomen wir nochmal ein bisschen raus. Wir haben also Singapur erreicht, das Ende des asiatischen Festlands, fast genau 3 Jahre nach unserer Abfahrt in Karlsruhe und nach ziemlich genau 40.000 Kilometern, was wiederum auch ziemlich genau der Länge des Erdäquators entspricht. Und gut, dass jetzt diese 3 Meilensteine hier so aufeinanderfallen, das war jetzt im Prinzip Zufall. Aber es hat halt schon unsere Ankunft in Singapur nur umso besonderer für uns gemacht. Und deswegen wollen wir jetzt eben hier quasi nochmal an dieses Kapitel hier in dieser Podcast-Episode diesen Meilensteinen widmen, wo wir uns diese einzelnen Meilensteine nochmal ein bisschen genauer anschauen. Es wird vielleicht so ein bisschen so ein Angeber-Kapitel sein, ne? Hier 3 Jahre, 40.000 Kilometer und bla 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 und so, aber das muss halt auch mal sein. Das müssen wir uns jetzt mal gönnen nach der ganzen Plackerei im Sattel, dass wir auch mal ein bisschen angeben wollen.
Ja, endlich mal. Unsere Tour haben wir ja Zentralasien-Tour genannt, aus historischen Gründen. Zentralasien war natürlich entsprechend auch das wichtigste Ziel der Tour erstmal. Und ja, Singapur ist wahrscheinlich dann das zweitwichtigste seither. Die Bedeutung von Singapur, einerseits klar die Weltmetropole, wie wir sie ja vorhin auch beschrieben haben, andererseits aber geografisch sehr wichtige Bedeutung, denn es ist einfach ein markantes Ende des eurasischen Kontinents. Also gut, eigentlich ist Singapur eine Insel, hat aber Brücken zum Festland und das Festland neben Singapur ist dann halt eben das eigentliche Ende von Asien sozusagen. Und wenn man sich das anschaut, wo man von Karlsruhe aus so hinfahren kann, dann ist tatsächlich Singapur der entfernteste Ort, den man overland überhaupt erreichen kann. Das sind 10.300 Kilometer Luftlinie und es ist damit weiter entfernt als zum Beispiel Kapstadt oder auch Kamtschatka oder das Kap Dishnjov an der Beringstraße. Das heißt, es ist wirklich der weiteste Ort, den man von Europa aus über Land erreichen kann.
Ja, und vielleicht auch davon abgeleitet so ein bisschen, hat Singapur für mich schon immer so ein bisschen eine besondere Bedeutung gehabt. Also wenn ich irgendwie davon geträumt hatte, früher, vor Jahren, mal eine lange, mehrmonatige, mehrjährige Reise mit dem Fahrrad zu machen, dann hatte ich schon immer so ein bisschen Singapur auch im Hinterkopf als Ziel, wo das Ganze mal hingehen könnte. Ich meine, wenn man nach Osten fahren möchte von Europa, dann würde ich sagen, gibt es grob so 2 Ziele. Die Hälfte fährt nach Japan und sagt, das ist Fernost für mich, mein Ziel ist Japan. Und die andere Hälfte fährt halt Richtung Südostasien und sagt, das ist mein Ziel. Und dann kommt dann das Endziel von Südostasien, logischerweise ist natürlich dann, da muss man sich ja nur die Karte angucken, ist ja dann offensichtlich Singapur. Und ich habe eigentlich immer schon so ein bisschen zu dieser zweiten Gruppe gehört. Und ja, wenn ich jetzt halt zurückdenke, wie ich irgendwie da vor 10 Jahren oder vor 8 Jahren oder so schon irgendwie träumend im Bett lag und mir vorgestellt habe, boah, irgendwie eines Tages mal mit dem Fahrrad nach Singapur zu fahren, das wäre schon echt geil. Das ist schon was, was ich echt mal irgendwie in meinem Leben irgendwann mal ganz gerne machen würde. Und jetzt habe ich es gemacht. Das ist schon ein bisschen besonderes Gefühl. Es ist schon irgendwie ein sehr befriedigendes Gefühl, ein sehr befriedigender Gedanke. Wenn man so merkt, dass man die Träume, die man in der Kindheit hatte, tatsächlich es geschafft hat zu verwirklichen, fühlt sich gut an.
Ja, das ist ein Meilenstein. Singapur also eigentlich als Ende des Kontinents. Der andere Meilenstein, den wir erreicht haben, ist die Strecke. Ich habe gerade gesagt, Luftlinie könnte man wir 10.300 Kilometer nach Singapur kommen. Wir sind ein bisschen weiter gefahren. Also insgesamt sind wir von Karlsruhe bis Singapur mit dem Fahrrad 40.316 Kilometer gefahren. Also als Marke haben wir dann bis Ich-Yongs Wohnung genommen in Singapur. Und zum einen haben wir damit die 40.000 Kilometer erreicht als Meilenstein. Das ist aber tatsächlich noch mehr als irgendein 10.000er Meilenstein, die wir bisher ja schon dreimal hatten. Denn das entspricht fast genau der Äquatorlänge. Genau genommen ist der Äquator 40.075 Kilometer lang, der Erdäquator. Wir sind also mittlerweile mit dem Fahrrad weiter gefahren als einmal um die Erde rum, wenn man so möchte. Also das ist schon was, ja, was mich dann schon auch so ein bisschen motiviert hat noch. Also keine Ahnung, irgendwo in Thailand war es, glaube ich, so, dass wir die 38.000 Kilometer überschritten haben. Wir sind gerade irgendwo hochgefahren und es war halt scheiße schwül und heiß und es ging halt hoch. Und Tizian meint dann, hey, falls es dich ein bisschen motiviert, weil es hier so anstrengend ist, hier, mein Tacho hat gerade 38.000 Kilometer übersprungen. Und dann habe ich erst so ein bisschen nachgedacht, 38.000 Kilometer, wir sind ja bald beim Äquator. Und wir sind ja auch bald in Singapur, ob man das irgendwie schaffen kann, das noch vor Singapur zu erreichen, irgendwie diese 40.000 Kilometer. Und ich weiß nicht, irgendwie waren mir diese 40.000 Kilometer beziehungsweise dann die Äquatorlänge irgendwie wichtiger als alle 10.000er zuvor. Und ich habe mir sogar überlegt, oh, wenn es nicht reicht bis Singapur, lass uns noch irgendeinen kleinen Umweg einplanen, damit wir es auf jeden Fall schaffen bis dahin oder so. Weiß ich nicht. Hat mir noch ein bisschen Motivation gegeben, auf jeden Fall diese Zahl einfach nur, was auch zwingend nötig war für mich. Also echt, ich hatte, also weiß ich nicht, bei mir ist die Motivation ja echt runtergegangen in letzter Zeit. Also normalerweise auf dieser Tour war ja die Motivation, der Weg ist das Ziel, irgendwie die Strecke selbst, irgendwie durch irgendwelche tollen Gebirge oder so. Du fährst jetzt nicht, um in die nächste Stadt oder irgendein tolles Ziel anzukommen, sondern du fährst wegen der Strecke, weil die schön ist. Und in Südostasien zuletzt war es halt schon eher so für mich vor allem auch, dass der Weg nicht mehr so das Ziel war, sondern der Weg war meistens halt vor allem anstrengend und heiß und möchte eigentlich den Fahrtag hinter sich bringen und irgendwo ausruhen oder sich was anschauen können. Und ja, zuletzt war also das Ziel eher wichtiger als der Weg. Und dann hatte ich so ein bisschen mehr die Motivation, diesen Äquator zu erreichen und Singapur zu erreichen.
Du meinst also, das Ziel war das Ziel?
Genau.
Ja, und dann der dritte große Meilenstein, der halt irgendwie auch zufällig jetzt auch noch so ungefähr auf Singapur fällt, ist die 3 Jahre. Also wir sind am Tourtag 1090 bei Yichong und damit auch in Singapur letztlich angekommen. Und das ist eben fast genau 3 Jahre, bis auf wenige Tage genau 3 Jahre, nachdem wir damals am 2. Juli 2022 in Karlsruhe gestartet sind. Von diesen 1090 Tagen waren 670 Fahrtage. Das ist eine Quote von 61%, also 61% Fahrtage, der Rest Ruhetage. Wenn man jetzt unsere 4-monatige Winterpause in Tiflis noch einfach nicht berücksichtigt rausrechnet, dann kommen wir auf eine Fahrtagequote von 71%, weil dann quasi einfach die ganzen 4 Monate Ruhetage rausfallen. Dadurch steigt natürlich die Quote der Fahrtage von 61 auf 71%. Und wenn man sich einfach nur die Nettozeit im Sattel anschaut, also wie lang haben sich wirklich die Räder gedreht, wie lang saß man im Sattel, dann sind es mittlerweile über 3000 Stunden.
Ja, das sind also unsere 3 Meilensteine, Singapur, 40.075 Kilometer und 3 Jahre. Und können wir jetzt guten Gewissens behaupten, wir sind komplett unter eigener Kraft mit dem Fahrrad bis nach Singapur gefahren von Karlsruhe aus? Ja, das ist jetzt die Frage. Und um diese Frage zu klären, müssen wir ein bisschen was besprechen zu unserem Dogma. Das ist uns nämlich besonders wichtig, beziehungsweise vor allem ist es Tizian besonders wichtig. Ich knicke auch gerne mal ein bisschen leichter ein, aber Tizian nimmt sich das auf jeden Fall zu Herzen vollkommen und deswegen versuchen wir eigentlich, oder unser Ziel ist es, beziehungsweise ist es auch gewesen, so weit wie möglich jeden Meter mit dem Fahrrad zurückzulegen. Und jetzt wollen wir gleich mal analysieren, inwiefern wir dieses Ziel eben wirklich erreicht oder verfehlt haben. Aber zunächst muss man noch ein bisschen tiefer gehen und definieren, wie ist dieses Dogma denn definiert? Was zählt da jetzt?
Ja, also letztlich habe ich dieses Dogma so ein bisschen von Felix Göpel und Kevin Meissel übernommen, die ja 2001 mit dem Fahrrad gefahren sind von Deutschland nach Südkorea und die eben ein Buch darüber geschrieben haben, mit dem Fahrrad zur WM. Und dieses Buch hat mich ja maßgeblich geprägt und auch ja, inspiriert, was das Radreisen angeht. Und die beiden hatten eben auch dieses Dogma und sie haben es auch schon als Dogma bezeichnet, dass sie eben alles mit dem Fahrrad fahren wollen, soweit es nur irgendwie möglich geht. Und das Detail ist natürlich immer ein bisschen komplexer als so eine einfache Regel und deswegen wollen wir uns das Ganze mal ein bisschen im Detail anschauen. Also grundsätzlich zählen wir nur Kilometer, die wir mit dem Fahrrad unter vollem Gepäck zurückgelegt haben. Also diese 40.316 Kilometer von Karlsruhe bis nach Singapur, die wir gerade erwähnt haben, die haben wir alle mit dem Fahrrad zurückgelegt und unter vollem Gepäck. Das heißt, wenn wir einfach mal ohne volles Gepäck, wenn wir unser Gepäck im Hotelzimmer lassen und mit dem Fahrrad einen Ausflug machen oder zum Supermarkt fahren oder irgendwo einen Berg hochfahren, aber halt nicht unser ganzes Gepäck dabei haben, dann wieder zum Hotel zurückkehren, dann zählt es nicht in diese Kilometer rein. Was hingegen zählt, ist, wenn wir schieben, wenn das Gepäck dabei ist. Also es ist nicht nur, man muss nicht zwingend auf dem Sattel sitzen, wenn ich jetzt das Fahrrad schiebe, weil es gerade irgendwie zu steil den Berg hochgeht, dann ist es ja auch aus eigener Kraft und dann drehen sich auch die Räder und dann zählt der Tacho das auch mit und deswegen zählen diese Kilometer dann auch in die 40.316 rein, wobei ich wahrscheinlich sagen würde, wahrscheinlich sind es weniger als 16 Kilometer, die wir auf der gesamten Tour geschoben haben. Wir schieben tatsächlich relativ wenig. Ich habe das Gefühl, andere Radreisende schieben schneller mal, wenn es steil wird, als wir. Was wahrscheinlich unter anderem daran liegt, dass wir relativ niedrige Gänge haben.
Und so viel Gepäck dabei und unsere Armmuskeln wahrscheinlich nicht so gut sind. Ich könnte, glaube ich, mein Fahrrad gar nicht schieben, aber meine Beinmuskeln, die kriegen das dann schon noch eher hin.
Ja, also ich hatte echt halt irgendwie so ein bisschen das Gefühl, solange man technisch noch fahren kann, solange es noch geht, solange man noch nicht umkippt, ist Fahren eigentlich fast immer einfacher als Schieben. Ist so ein bisschen mein Gefühl. Aber gut, also ich möchte keinem zu nahe treten, der öfter auch mal schiebt. Ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, um seine Armmuskeln auch zu trainieren. Und das merke ich immer, wenn ich mal irgendwie die Taschen zwei Stockwerke hoch ins Hotel tragen muss oder so. Vielleicht hätte ich ganz gut daran getan, auch öfter mal mein Fahrrad eher mal noch zu schieben. Wie auch immer. Jedenfalls schieben zählt auch. Was außerdem zählt, ist, wenn man, das haben wir auch, weiß ich nicht, vielleicht 5 Kilometer auf der Tour insgesamt mal gemacht, in Summe sich von einem LKW ziehen lassen. Also man sitzt auf dem Fahrrad, man fährt Fahrrad, aber man hält sich an einem motorisierten Fahrzeug fest und lässt sich ziehen. Streng genommen ist es natürlich nicht aus eigener Kraft, aber dennoch ist es auf dem Fahrrad und unter vollem Gepäck. Und ne, man fährt ja im Prinzip Fahrrad, das ist quasi eine Ausnahme, die wir machen, das zählt auch noch als Dogma-konform. Ist auch so ein bisschen von Felix Göpel inspiriert, das haben die nämlich durchaus auch ab und zu gemacht und ich bin mir sicher, die Kilometer, die haben sie auch gezählt. Allerdings geht es natürlich beim Dogma jetzt nicht nur darum zu definieren, welche Kilometer zählen und welche Kilometer zählen nicht. Also das Dogma besagt jetzt nicht, du kannst schon locker auch mit dem Bus fahren, solange du halt deine Kilometer da nicht zählst. Sondern stattdessen sagt uns unser Dogma schon, dass Busfahrten und so weiter, Hitchhiken, Züge und so weiter einfach grundsätzlich zu vermeiden sind. Also es reicht nicht, dass man dann die Kilometer nicht zählt, man soll es eigentlich auch erst gar nicht machen. Was natürlich kein Problem ist, ist, wenn man jetzt irgendwelche Ausflüge macht von einer lückenlosen Fahrradroute aus, ohne volles Gepäck. Also das hatten wir auch gerade gesagt. Ne? Wir sind ja zum Beispiel mal mit dem Bus gefahren von Izmir nach Pamukkale in der Türkei. Da sind wir aber ohne Fahrräder hingefahren und nicht mit allem Gepäck. Und wir sind dann mit dem Bus auch wieder von Pamukkale nach Izmir zurückgefahren. Das ist natürlich vollkommen in Ordnung. Dann sind wir von Izmir mit dem Fahrrad aus weitergefahren. Da hatten wir dann quasi keine Lücke in unserer Fahrradroute. Und die Kilometer, die wir mit dem Bus zurückgelegt haben, die haben selbstverständlich nicht gezählt. Aber das war kein Dogmaverstoß, weil es ja quasi ein Ausflug war, wo man wieder zurückkam zu dem Ort und dann die Fahrradroute an sich lückenlos blieb. Das ist natürlich auch vollkommen in Ordnung und verstößt nicht gegen das Dogma. Aber eben jede Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln mit dem Fahrrad, wo man das Fahrrad mitnimmt und mit dem vollen Gepäck, wo man das volle Gepäck mitnimmt, ist im Prinzip ein Dogmaverstoß. Jetzt ist aber nicht jeder Dogmaverstoß gleichermaßen schwerwiegend, würde ich mal sagen. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Fähre über einen Fluss nehme, weil es keine Brücke gibt, dann ist es im Prinzip öffentlicher Nahverkehr und ich fahre mit einem motorisierten Gefährt und ich fahre mit vollem Gepäck und die Kilometer zählen auch nicht. Aber es ist ein eher leichter Dogmaverstoß. Das ist eigentlich sogar ein ziemlich leichter Dogmaverstoß. Also so leicht, dass man eigentlich kaum von einem Bruch des Dogmas reden kann, würde ich sogar sagen. Einfach, weil es ja da gar keine Alternative gäbe. Und selbst motorisierte Overlander, die mit dem Camper oder mit dem Motorrad oder so unterwegs wären, selbst die wären da ja auch auf diese Fähre angewiesen gewesen. Die nächste Stufe wäre dann ein Flug über Wasser, wenn der Flug so kurz wie möglich ist. Der wiegt schon ein bisschen schwerer als die Fähre, aber mangels Alternativen, weil ich halt mit dem Fahrrad nun mal nicht durchs Wasser fahren kann, ist es auch noch eher ein leichter Verstoß. Also nehmen wir mal als Beispiel, es gibt ja die Fähre von Baku nach Aktau, von Aserbaidschan nach Kasachstan, übers Kaspische Meer. Wenn ich diese Fähre nehme, dann wäre das ein sehr leichter Dogma-Verstoß, den wir auch ohne mit der Wimper zu zuckern machen würden, weil wir sagen würden, ja, leichter Dogmaverstoß können wir uns erlauben. Wenn man jetzt da fliegen würde von Baku nach Aktau, dann wäre das auch noch ein leichter Dogmaverstoß, da es ja der kürzestmögliche Flug über Wasser wäre. Natürlich wäre die Fähre trotzdem vorzuziehen, aber auch der Flug wäre kein besonders schwerwiegender Dogmaverstoß. Allerdings, wenn ich jetzt von Georgien nach Kasachstan fliege, von Georgien nach Aktau, dann wäre das schon ein wesentlich schwerwiegenderer Dogmaverstoß, da ja hier wirklich signifikant auch der Flug über Land ginge und es einfach nicht der kürzestmögliche Flug über das Kaspische Meer wäre. Und dann im nächsten Schritt Züge, Busse, Hitchhiken und so weiter, das sind in der Regel einfach immer schwere Verstöße, weil man da immer auf Straßen fährt oder über Land fährt bei Zügen jetzt. Und da hätte man immer irgendwie auch radeln können eigentlich. Vielleicht jetzt nicht exakt die Strecke, aber zumindest beim Zug jetzt irgendwie eine mehr oder weniger ähnliche Strecke. Das heißt, das ist ein schwerwiegender Dogma-Verstoß. So, ne, das ist natürlich alles, wir machen unsere eigenen Regeln. Kann jeder machen, wie er will. Das ist natürlich kein Naturgesetz. Das gilt sicherlich für keinen. Also die ganzen Regeln, die ich jetzt aufgeführt habe, die gelten nur für uns. Die kann ja jeder selber machen, wie er will. Ich möchte da keinem was vorschreiben. Aber das sind so die Regeln, wie wir sie uns gesetzt haben. Und jetzt halt die Frage, inwiefern haben wir unser Dogma befolgt? Und die Antwort ist, leider nicht ganz.
Ja, insgesamt sind wir von Karlsruhe bis Singapur nämlich 42.731 Kilometer unter vollem Gepäck gereist. Aber vorhin habe ich ja gesagt, wir sind nur 40.316 Kilometer tatsächlich mit dem Fahrrad gefahren unter vollem Gepäck davon. Und zwar dogmakonform. Das heißt, ein bisschen was haben wir tatsächlich zurückgelegt, was nicht ganz dogmakonform ist. Diese Zahl, die 42.731 Kilometer, die findet man tatsächlich nicht auf unserer Statistikseite, auf der Website unter Statistik. Dort gibt es eben nur die Fahrradstrecken. Aber diese 42.731 Kilometer sind eben die Strecke inklusive aller Fähren, Busse, Züge, Flüge, Taxifahrten und Hitchhikings, was immer es gibt, die eben unsere gesamte Reiseroute ausmachen sozusagen. Das heißt, wenn man sich das anschaut, war der dogmakonforme Fahrradanteil 93% unserer Reiseroute sozusagen. Also 93% von 42.731 Kilometer ergibt dann eben die 40.316 Kilometer, die wir dogmakonform mit dem Fahrrad zurückgelegt haben von Karlsruhe bis Singapur.
Aber jetzt haben wir ja gesagt, dass es verschiedene Grade von Dogmaverstößen gibt. Also zum Beispiel die Fähre und auch unser Flug von Zypern nach Tel Aviv, der war ja der kürzestmögliche Flug, um nach Israel zu kommen. Und die ganzen Fähren, die wir genommen haben, sind ja im Prinzip nur leichte Dogmaverstöße. Das heißt, wir sagen jetzt einmal, jetzt drücken wir da mal ein Auge zu, rechnen mal alle Fährfahrten und Flüge einfach raus, ignorieren die, schauen also quasi nur auf die Landstrecke, die wir über Land zurückgelegt haben. Und dann kommen wir immerhin schon auf 95% Anteil, den wir mit dem Fahrrad zurückgelegt haben. Also ohne Fähre, Flüge, wenn man nur die Landstrecke betrachtet, haben wir 95% unserer Landstrecke mit dem Fahrrad zurückgelegt. Am meisten haben wir das Dogma auf unserer Reise definitiv verletzt, als wir von Abu Dhabi nach Sülemanje gereist sind. Also von Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Sülemanje in Kurdistan, Irak. Das waren nämlich insgesamt 2060 Kilometer auf dieser Strecke, die wir nicht mit dem Fahrrad zurückgelegt haben. Davon, von diesen 2060, sind wir 1100 Kilometer gehitchhiked, wir sind 550 Kilometer mit dem Zug gefahren und wir sind 370 Kilometer mit dem Bus gefahren. Warum wir uns dafür entschieden haben, das so zu machen und nicht mit dem Fahrrad zu fahren, das würde jetzt hier zu weit führen. Da könnt ihr in die entsprechende Podcast-Episode reinhören. Aber ja, das war jedenfalls mit Abstand der größte und für mich auch schmerzhafteste Dogma-Verstoß, den wir bisher auf unserer Tour eben zu schlucken hatten. Und wenn man sich das jetzt anschaut, dann stellt man halt fest, dass tatsächlich der größte Teil der Nicht-Fahrradstrecke, also der Strecke, die wir nicht mit dem Fahrrad zurückgelegt haben, auf unserer gesamten Reiseroute, der fand eigentlich statt auf dem Weg von der Türkei nach Arabien und zurück. Also quasi bei unserem Ausflug auf die arabische Halbinsel. Und deswegen haben wir gedacht, ach komm, vielleicht hier 93% ohne Fähre und Flüge, 95%, vielleicht können wir das Ganze noch ein bisschen schöner rechnen.
Ja, vor allem, wenn man sich eben unsere Karte anschaut von unserer Route, dann sieht man halt, wir waren eben vor der arabischen Halbinsel in der Türkei und danach wieder. Und wenn man sich die Route jetzt auf einem kleinen Bildschirm anschaut, dann sieht es eigentlich so aus, als hätten wir einmal so eine Schleife gedreht und wären wieder am selben Punkt zurückgekommen. Wenn man da jetzt allerdings ein bisschen weiter ranzoomt, dann sieht man, dass in der Türkei zwischen den beiden Routen eine kleine Lücke liegt. Also als wir dann nach Zypern abgebogen sind sozusagen, bis zu dem Punkt, wo wir wieder zurückkamen in Richtung Kappadokien, da ist eine Lücke von 221 Kilometern zwischen Tasutschu, dem Fährhafen, von dem aus wir nach Zypern gefahren sind, und dem Ilara-Tal in Kappadokien nämlich. Wenn wir damals uns das schon überlegt hätten, ob wir in Zukunft hier vollen guten Gewissens behaupten wollen, alles schön mit Fahrrad gewesen zu sein, hätten wir uns natürlich überlegen können, einfach die 221 Kilometer nochmal schnell in 3-4 Tagen zurückzufahren nach Tasutschu und dann wieder zurück zum Ilara-Tal und unsere Route weiterführen. Haben wir damals nicht so dran gedacht und jetzt ist da eben diese kleine Lücke in unserer Route sozusagen, wo man so den Ausflug auf die arabische Halbinsel, wenn man ihn als Ausflug betrachtet, abschneiden kann einfach. Dann hat man eben unsere Route und diese 221 Kilometer Lücke, also alles zwischen Tasutschu und Ilara rausgeschnitten. Und betrachten wir dann also nur die Tour von Karlsruhe nach Tasutschu, dann die 221 Kilometer lange Lücke und dann alles ab Ilara, dann kommen wir tatsächlich zu einem Anteil an 98% an der Gesamtroute, die wir mit dem Fahrrad unter vollem Gepäck, also komplett dogmakonform, zurückgelegt haben.
Übrigens für alle, für die das jetzt vielleicht ein bisschen zu verwirrend ist, wir haben schöne Grafiken auf der Episodenseite gemacht mit einer Karte und mit einem Balkendiagramm, das den Anteil von 98% schematisch darstellt und so weiter. Also wer geografisch gerade nicht so fit ist und ein bisschen verwirrt ist, kann sich da gern mal auf unserer Episodenseite, auf unserer Website die Grafik anschauen, dann könnte vieles klarer werden.
Genau, da stehen dann auch nochmal die Zahlen dabei, also 98% wäre dann unser Fahrradanteil. Ansonsten hätten wir eben auf dieser Route von Karlsruhe nach Singapur mit abgeschnittener arabischer Halbinsel nur 329 Kilometer Fähren genommen. Wir hatten dann noch 62 Kilometer polizeierzwungenes Hitchhiking in China, weil da Fahrradfahren auf dem Highway nicht erlaubt war, aber der Highway nun mal die einzige Straße war. Haben wir halt probieren wollen, aber es hat nicht geklappt. Und dann mussten wir noch für 5 Kilometer einen Bus nehmen an der Grenze zwischen der Mongolei und China, weil man da auch nicht mit dem Fahrrad rüberfahren durfte. Und dann eben die 221 Kilometer Lücke in der Türkei. Ja, dann kommen wir eben auf 98% Fahrradanteil. Und wenn man jetzt wieder sagt, hier Fähren sind eigentlich kein großer Dogmabruch, also rechnen wir mal die Strecken, die wir via Fähre gefahren sind, raus aus unserer Komplettstrecke und rechnen dann den Fahrradanteil, dann kommen wir tatsächlich zu einem Fahrradanteil von größer als 99%.
Ja, also Bottomline ist, je nachdem, wie schön man das sich so rechnen möchte, kommt man letztlich auf eine Dogma-Erfüllungsrate zwischen 93%, wenn man es sehr konservativ rechnet, und 99%, wenn man es sich sehr schön rechnet. Und ich würde sagen, das ist halbwegs zufriedenstellend. Also wenn ich sowas nochmal machen würde, würde ich versuchen, es besser zu machen. Aber ich bin jetzt auch nicht total unzufrieden. Das ist ganz okay.
Also die Aussage, wir sind mit dem Fahrrad von Karlsruhe nach Singapur gefahren, stimmt also genau genommen nicht zu 100%. aber immerhin zu deutlich mehr als 90% ist sie schon haltbar und deswegen können wir das schon mit einigermaßen gutem Gewissen sagen, zumindest wenn wir sagen, ja, wir haben nur ein paar Fähren und hier dies und das genommen in dem Kleingedruckten.
Mit Verweis auf diese Podcast-Episode, wo Sie sich die Details dann anschauen können, können wir es vielleicht behaupten. Ja. Allerdings, wir schieben diesen Part, wo wir hier unsere Dogma-Erfüllungsrate analysieren, nicht ganz ohne Grund genau jetzt zu diesem Zeitpunkt ein. Also ich meine, gut, zum einen vielleicht, weil wir jetzt halt zufällig Singapur erreicht haben und deswegen das irgendwie ganz Sinn macht, mal zu analysieren, wie gut wir es eben geschafft haben, mit dem Fahrrad nach Singapur zu kommen und auch nur mit dem Fahrrad nach Singapur zu kommen. Aber es gibt noch einen zweiten Grund, warum wir das ausgerechnet jetzt einschieben. Und das ist der Grund, dass halt diese Zahlen, diese Dogma-Erfüllungsrate, die wird höchstwahrscheinlich nie wieder so vorteilhaft für uns aussehen, wie sie es jetzt gerade tut. Und das hat vor allem zwei Gründe.
Also zum ersten, das ist wahrscheinlich der Hauptgrund vor allem auch, habe ich ja schon erwähnt, Singapur ist der weiteste Ort, den man über Land noch erreichen kann. Wir haben also das Ende des Kontinents schon erreicht. Jetzt könnten wir sagen, gut, dann fahren wir wieder zurück, dann könnten wir auch noch auf Land bleiben. Aber wir wollen ja nicht wieder alles zurück, sondern wir wollen ja weiterkommen und dazu müssen wir eben das Festland verlassen. Ja, und das bedeutet zwangsläufig, dass wir nicht unbedingt mehr alles mit dem Fahrrad fahren können, selbst wenn wir es wirklich wollten, denn da liegt halt da liegen zwar ein paar indonesische Inseln jetzt vor uns, aber halt auch sehr viel mehr dazwischen. Und deswegen werden mindestens mal die Fährkilometer anteilig steigen. Aber dann nach Australien und Neuseeland gibt es auch keine Fähren mehr. Das heißt, womöglich müssen wir sogar fliegen. Und ja, da kann man immer noch sagen, Fähren und Flüge übers Meer sind ja immerhin nur leichte Verstöße. Aber es sind halt trotzdem noch Verstöße und außerdem gibt es noch ein zweites Problem.
Ja, und zwar haben wir jetzt ein bisschen mehr vielleicht Zeitdruck, als wir es bisher hatten. So, also wir wollen halt schon so ab ungefähr September wären wir ganz gerne in Australien und dann ab Dezember in Neuseeland. Und zwar vor allem einfach, weil das halt klimatisch Sinn macht. Also es macht Sinn, im Norden von Australien vor allem im Südwinter unterwegs zu sein. Dann so auf mittlerer Höhe in Australien im Herbst und in Neuseeland vor allem im Sommer. Der Haken an der Sache ist, Neuseeland ist immer noch verdammt weit weg. Also es sind von Karlsruhe bis Singapur Luftlinie, das hatten wir jetzt ja schon mehrfach erwähnt, 10.300 Kilometer. Von Singapur nach Neuseeland sind es Luftlinie immer noch 8.500 Kilometer. Das heißt, wir sind Luftlinie kaum mehr als die Hälfte von Karlsruhe nach Neuseeland im Prinzip jetzt hier gerade schon gefahren, wenn man so will. Also Singapur liegt auf kaum mehr als dem halben Weg zwischen Deutschland und Neuseeland. Singapur ist auch immer noch auf der Nordhalbkugel. Also wir sind immer noch 150 Kilometer nördlich des Äquators, um genau zu sein. Und ja, dass es halt bis Neuseeland noch so verdammt weit ist, das liegt auch nicht nur am vielen Wasser, was da noch auf dem Weg so dazwischen liegt, sondern es liegt halt auch daran, dass Indonesien und Australien einfach echt verdammt groß sind.
Also verdammt, verdammt groß, wenn man so sagen möchte. Und ja, der ideale oder was heißt der Dogma-ideale Weg wäre jetzt eben von Malakka eigentlich schon, gar nicht nach Singapur zu fahren, sondern von Malakka aus eigentlich schon eine Fähre nach Dubai auf Sumatra zu nehmen. Das wäre dann nämlich die kürzestmögliche Fähre, die man rübernehmen kann nach Indonesien. Dann eben ganz Sumatra langfahren runter nach Java. Das wären dann alleine auf Sumatra schon circa 2000 Kilometer. Also Sumatra ist schon echt eine riesige Insel. Das merkt man auf den ganzen Karten, die wir zu Hause haben, vielleicht nicht so, weil halt die Gebiete um den Äquator immer so viel kleiner aussehen wie die Gebiete ganz im Norden und ganz im Süden, aber es ist echt riesig. 2000 Kilometer auf Sumatra. Und Sumatra ist zwar eine der größeren Inseln von Indonesien, aber auch nur eine von 7 Inseln, die man durchqueren müsste, um mit möglichst viel Fahrrad und möglichst wenig Fähre eben durch Indonesien zu kommen. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, dass wir wohl Sumatra weglassen werden und direkt von Singapur aus mit der Fähre nach Java fahren, beziehungsweise kleiner Zwischenstopp noch aus Batam, ja, um einfach da ein bisschen Zeit zu gewinnen.
Ja, nicht nur Indonesien ist groß, wir haben es gesagt, sondern auch Australien ist groß. Also die wirklich kürzeste, direkteste Route von Darwin, ganz im Norden von Australien, nach Sydney, ganz im Südosten im Prinzip, sind schon 4000 Kilometer. Und wir haben 3 Monate Zeit, wenn wir kein Visum irgendwie beantragen wollen für Australien. Also ohne Visum kann man 3 Monate nach Australien. Und auch vom Klima haben wir ja gerade gesagt, macht es auch irgendwie Sinn, nicht viel länger dazu brauchen. Und 4000 Kilometer in 3 Monaten, das wäre schon ein bisschen überdurchschnittlich für uns, für das, was wir sonst so fahren. Und außerdem, wenn man halt wirklich diese kürzeste Route fährt, dann hat man halt wirklich sehr viel Outback und von der Richtung dazu wohl auch noch überwiegend Gegenwind, so wie es scheint, wenn ich mir die Wetter-App so anschaue und auch die Vorhersage über die nächsten Tage. Und ja, also da haben wir auch einfach echt zugegebenermaßen nicht so wahnsinnig Lust drauf. Also ich meine, wir fahren gerne auch, wir sind auch 700 Kilometer durch Kasachstan gefahren, was total öde und langweilig war, aber 4000 Kilometer durchs Outback mit Gegenwind ist halt nochmal ein bisschen was anderes als 700 Kilometer. Und da, wir würden halt auch ganz gern noch ein bisschen was anderes von Australien sehen als nur roten Sand und rote Steine. Und ja, da, also es wird nicht drin sein, da alles mit dem Fahrrad zu fahren. Und dann ist man irgendwann in Neuseeland. Und von Neuseeland kommst du halt auch nicht weg, ohne gegen das Dogma zu verstoßen. Und wenn man nicht auf demselben Weg zurückkommen möchte, den man gekommen ist, dann wird das vielleicht auch mehr als nur ein leichter Dogmaverstoß sein. Und ja, wie wir das genau machen, wir haben schon verschiedene Ideen, wollen wir jetzt hier noch nicht zu weit in die Zukunft vorgreifen, werden wir dann sehen. Wir werden hier dann, wenn es soweit ist, definitiv davon berichten. Aber ja, wir wollten halt mal sagen, wie so der Stand ist. Und wir wollten jetzt ein bisschen angeben, wo die Dogma-Erfüllungsraten noch hoch sind. Wir werden aber definitiv auch weiterhin so viel wie möglich mit dem Fahrrad fahren, auch wenn nicht mehr so viel möglich sein wird wie bisher, aber es soll halt trotzdem irgendwie weiterhin eine Radtour bleiben und jetzt nicht nur irgendwie eine Rundreise oder eine Weltreise, wo man zwischendurch sporadisch auch mal ein bisschen Fahrrad fährt. Also das liegt uns, denke ich, schon relativ fern. Aber ja, also so schön wie jetzt werden die Zahlen halt wohl erstmal nicht mehr aussehen. Und deswegen haben wir das jetzt mal hier ausgebreitet zu diesem nicht ganz uneigennützig gewählten Zeitpunkt.
Ja, diese Episode veröffentlichen wir und nehmen wir tatsächlich jetzt auch auf Batam bereits auf. Wir sind also schon aus Singapur ausgereist. Wie gesagt, sind wir per Fähre auf die indonesische Insel Batam gefahren. Die liegt ca. 20 Kilometer südlich von Singapur und ist nur eine recht kleine Insel. Also viel Radfahren kann man hier nicht oder will man vielleicht auch nicht. Muss halt nur von einem Fährhafen zum nächsten fahren. Es ist quasi nur ein Stopover für uns wegen der Fährverbindung von Singapur nach Jakarta, denn da eine direkte Fährverbindung, die gibt es nicht. Und ja, wir müssen zugeben, wir haben schon etwas Panik vor der Fähre nach Jakarta. Warum das so ist und ob diese Panik berechtigt war, das erzählen wir dann in der nächsten Episode, wenn wir uns hoffentlich irgendwo auf Java befinden.
Das können wir dann hoffentlich in der nächsten Episode noch erzählen. Ich hoffe, da sind wir mental dazu noch in der Lage. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis dann und drückt uns die Daumen. Toi, toi, toi. Tschüss.
Tschüss.